Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 105. Ich hoffe, ihr seid alle schon da und wir sind hier auch alle groß versammelt und immer wenn es heißt, wir sind viele Leute hier im Studio, dann wissen die Hörer, die uns lange zuhören, schon, es gibt keine Musik, weil das kriegen wir technisch einfach nicht hin. Zwei Leute müssen sich heute auch ein Mikrofon teilen, aber alles wird gut. Dafür haben wir viele, viele spannende Themen. Unter anderem sind wir heute der Google und Apple Podcast. Ich glaube, wir nennen uns um. Wollten wir schon eben mehrfach machen. Aber ich sag erstmal, wer alles da ist. Frank ist da. Hallo Frank.
Guten Tag Ingo.
Sven.
Hallo Ingo.
Marc ist zurück.
Hallo Ingo.
Du warst ganz lange weg und jetzt bist du wieder da.
Ich war in den USA und bin jetzt wieder in good old Germany.
Und dann haben wir auch einen relativ seltenen Gast in letzter Zeit. Jens, hallo.
Hallo Ingo.
Ja, das ist heute die Besetzung und voll auf, bringen wir auch viele, viele Themen heute und ihr könnt natürlich in den Chat kommen, wenn ihr noch nicht dort seid. ISC Freenode Net Channel Raute Radio Tux und dort mit diskutieren. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, zurzeit ist die Google I.O.
Ja.
Steht da eigentlich I.O. tatsächlich für Input-Output oder was soll das sein?
Google rein, Google raus,
ja. Ja, Google rein, Google raus. Also es heißt wohl Input-Output, aber es heißt gleichzeitig auch noch Innovation in the Open oder sowas.
Ach, das haben sie sich da reingedacht, ja.
Total.
Die haben auch recht viel rausgebracht jetzt so. Heute Morgen zwei neue Services entdeckt, ganz schick.
Ja, aber eine Sache ist tatsächlich wirklich Hammer, die ging auch gestern gleich über alle Kanäle, nämlich das, was wir uns auch schon lange gewünscht haben und auch schon prognostiziert haben, dass es ja vielleicht eintreten könnte, ja, ist tatsächlich passiert.
Tada!
Der VP8 Videocodec ist Open Source und Google holt auch gleich die große Lanze raus. Oh, das, ja. fand ich schon ziemlich heftig.
Also ich glaube, das war schon von langer Hand geplant, was die da jetzt vorhatten.
Scheint so, ne?
Ja. Ist das WebM?
Ja, dieses WebM.
Vielleicht müssen wir es nochmal kurz, ich finde, dieser Begriff Open Source ist da ja immer so ein bisschen missverständlich, finde ich. Also natürlich ist die Referenzimplementierung jetzt Open Source, aber ich meine, das sind andere auch. Das eigentlich Tolle ist, dass Google auch sagt, sie beschützen jetzt sozusagen, sie stellen sich jetzt hier vor irgendwelche Firmen, die den Codec benutzen, falls irgendwie Patentklagen kommen sollten und verteidigen das Ganze. Und es fallen auch keinerlei Gebühren an zum Encoden und Decoden. Open Source ist ja eine Software-Lizenz, das passt jetzt hier eigentlich nicht so richtig für so einen Codec.
Aber man könnte sagen, lizenzfrei nutzbar.
Genau, ja. Und Google hilft uns bei den Softwarepatenten.
Genau, ja, und auf Codebasis dann halt auch wieder im BSD-Stil veröffentlicht. Das heißt, dann darf man auch kommerzielle Produkte mitmachen, die man dann irgendwie als Closed Source verkaufen kann. Und muss dafür auch keine Lizenzgebühren bezahlen.
Und es gibt in dem Fall jetzt auch sogar noch einen tauglichen Encoder. Im Normalfall ist ja im Standard immer nur der Bitstream festgelegt. Und wie man es dekodiert und wie man es in diesen Bitstream reinbringt, ist eigentlich nie wirklich genau definiert. Das heißt nur, so wird dekodiert und es wird grob beschrieben, wie man encodiert. Aber in dem Fall haben wir jetzt sogar einen halbwegs optimierten Encoder, nämlich den von On2, den VP8.
Ja.
Das ist ja auch mal was.
Dieses On2 hat Google vor kurzem gekauft.
Genau, das waren unter anderem die Leute, die vor ein paar Jahren, wie heißt er denn?
Theora?
Genau, Octeora freigegeben haben.
Genau, also die haben
die Basis, die Octeora gebildet hat.
Ja, genau. Und dann hat Google gleich das Ganze zusammengemixt, nämlich diesen Codec genommen, noch Ogg Vorbis rein Vorbis reingepackt, also als Audio Codec und das Ganze in den Matroschka Container gepackt.
Genau.
Und hat gesagt, das ist jetzt das Web, das ist die Zukunft.
Genau.
Wir nennen das jetzt WebM und hat auch angekündigt, was ganz Tolles, nämlich
Chrome Support.
Auch?
Und, ja.
Und?
Oprah und alles andere.
Ja,
und
alles das Mögliche.
Auch. Alles Mögliche.
Ja, hier Flash hat Support, Microsoft hat so halb Support. Chrome, Mozilla, Opera hat Support. Wenn man diesen Chart sich anschaut, den die da gezeigt haben, ich muss erst kurz überlegen, wer da eigentlich nicht drauf steht. Hm. Also nicht drauf ist Apple und Intel. Alle anderen waren, glaube ich, so drauf, die es so gibt. Also sehr eindrucksvoll.
Okay. Erstaunlich, dass sie es geheim halten konnten. Also auf ja. Das war so Reddit oder Hacker News war auch so Top-Comment. Einer von den Mozilla-Jungs hat auch gemeint, ja, war schon eine längere Zeit, aber wir durften halt nicht drüber reden. War dann ja, NDA krass. Drüber und... Ja.
Es gibt sogar Linux-Support schon, also ein G-Streamer. Die Firma, die diese G-Streamer...
Fluendo,
genau. Ja. Da gibt es auch schon jetzt hier schon ein Plugin, was es gleich kann. Also wow. Wirklich
auf einen Schlag. Ich habe irgendwas von FFmpeg gelesen. Oder war das nur irgendwie so eine Andeutung, dass man das mal machen kann als FFmpeg-Plugin?
FFmpeg wüsste ich jetzt nicht.
Okay. Es gibt ein von den Leuten von diesem WebM, dieses Open Web Media Project, da gibt es einen M-Player VP8 Encoder Support.
Genau, Patch. Genau.
Also die stellen den bereit. Im offiziellen WebM Repository.
Na gut, das wird jetzt auch wahrscheinlich nur ein paar Wochen dauern und dann hat jedes Programm auf Linux die Möglichkeit, das tatsächlich abzuspielen. Also,
und zu encoden.
Ja, zu encoden, genau. FFmpeg kann es wohl auch schon, sagt der Chat. Und ja, und ganz toll ist auch, sie haben wohl gesagt, YouTube, diese große Plattform, die ihnen auch irgendwie gehört. Wir re-encoden alles von H.264, wie es jetzt zurzeit ist, jetzt in VP8 mit Org, Vorbis
und ich glaube, wenn die das wirklich machen und alles re-encoden, dann setzen die da auch alles dran, dass es ein Erfolg wird, weil diese Arbeit macht man sie nicht, wenn man dann nicht davon ausgeht, dass es dann irgendwie mal zum Standard wird.
Ja. Also da, ich habe es ja gerade schon gesagt, da holt Google irgendwie die Keule raus und hat jetzt gleich viele, viele, viele Leute, viele Firmen im Boot. Und bleibt ein bisschen spannend, was Apple da jetzt macht, ob die sich mit Safari jetzt anschließen und vor allem, was Microsoft macht. Die haben ja letztens erst gesagt, wir machen jetzt auch so ein bisschen H.264 irgendwie, so ein bisschen HTML5.
Ja, aber ich weiß nicht.
Die machen VP8.
Die machen?
Ja, ja. Ist schon offiziell, dass es im IE9 VP8-Support geben wird.
Ja gut, dann ist
H.264... Ja? Also die können Betriebssystem Codex benutzen.
Wie bei Apple halt auch, da wird halt bei Apples QuickTime-Framework eingebaut, genau. Bei Microsoft Direct Show wahrscheinlich.
Genau, also der IE selbst hat keinen Videocodec drin, aber er kann installierte Betriebssystemcodecs benutzen. Und das haben sie aber, glaube ich, nicht genau gesagt, ob dann Windows 7 irgendwann mal einen entsprechenden Codec per Default haben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann es halt
aber man
kann
sagen,
Windows nachinstallieren. Man kann es nachinstallieren, genau.
Das geht halt. Habe ich eh nie verstanden, warum die nicht einfach gerade für Linux sollen als G-Streamer nehmen. Und dann hätten sie auch Support für alles Mögliche als Webvideo drin. Wäre ja nicht so das Problem. Also habe ich nie ganz kapiert, warum die da sich
jetzt... Ich glaube, auch der Chromium und der Linux, der hat ja da irgendwie FFmpeg mit einkompiliert und da kann der ja auch alles Mögliche nutzen.
Genau. Das, also gut, ist schon nett, dass man einen Standard hat, aber dass man da...
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke, das wird auf jeden Fall mal ein großer Schritt sein, um da irgendwie dieses HTML5-Video-Problem in Sachen Codex zu lösen.
Also... Wenn selbst Microsoft oder selbst mit dem Internet Explorer abspielbar ist, dann hat Apple da jetzt verloren an der Stelle. Also
das Problem ist natürlich, es gibt noch so ein paar blöde Fälle, wo man nicht so einfach mal eine Software austauschen kann. Das ist nämlich diese ganzen komischen Embedded Devices, also iPhones und iPads. Und das ist halt schon, also wenn Apple da Nein sagt, es ist blöd.
Ja, wobei man sagen muss, es gibt fast keine Unterschiede zwischen H.264 und VP8, was die Dekodierung und Codierung angeht. Also die Sachen, die machen, also die ganz normalen, die ganzen Schritte, die da nacheinander ablaufen, sind fast identisch. Entropie-Codierung ist in beiden drin. Ich denke also, die Bausteine, die da eingebaut sind, ich weiß nicht, wie generisch die Bausteine sind, aber das sollte schon möglich sein, VP8 auch irgendwie mit dem anderen Zeug zu beschleunigen.
Du meinst, dass man das dann dieselbe Hardware-Beschleunigung schon für VP8 dann benutzen kann? Oder ähnlich?
Wäre eine Mutmaßung. Also, die machen fast alles gleich. So wirklich. Also, eine Prediction, Quantisierung, Transformierung, Entropie-Codierung, so einen komischen Loop-Filter. Alles gleich. Mhm. Wie bei. Also, ich weiß auch nicht, warum da dann keine Patente drauf sind, aber.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade fragen.
Das Einzige, was sie machen,
ist der Unterschied.
Die DCT zum Beispiel, die diskrete Cosinus-Transformation, die machen die sehr fragwürdig und komisch und deswegen könnten da eventuell keine Patente drauf sein. Hat aber auch zur Folge, dass der ganze Codec nicht an H.264 rankommt, aber er ist näher dran als Theora, was ja schon mal ein Anfang ist.
Mhm.
Genau.
Ja, wunderbar.
Ja. Ja. Gut, also das hat Google jetzt angekündigt und wir werden mal sehen. Es ist zumindest die Hoffnung, dass da jetzt in diesen Streit was reinkommt und dass dann doch alle Hersteller von Browsern da mitziehen und das sich zum Standard entwickelt. Also, ja. Dann sind wir da gespannt. Was gab's noch Neues auf der Google I.O.? Also ich habe hier gehört, ich habe es mir nicht angeguckt, es gibt jetzt einen App-Store für Chrome.
Das, was ich gehört habe, war eher, es gibt einen Web-Store für, einen Store für HTML5-Anwendungen.
Für Web-Applikationen.
Ja, für Web-Applikationen.
Richtig.
Also praktisch so eine Plattform, wo man dann die Sachen bewerten kann und finden kann. Und also im Endeffekt, man muss ja, wenn man Anwendungen benutzen will, die nicht unbedingt zwingend installieren, sondern da geht es einfach mal darum, die Sachen zu finden und dass man die dann bewerten kann und mal gucken kann, was ist denn toll und irgendwie kategorisieren kann und so weiter.
Also sowas gab es vor 15 Jahren ja schon mal, da hieß es noch Yahoo Web Directory.
Ja, vor 15 Jahren hat es wahrscheinlich noch kein Mensch interessiert irgendwie.
Wo finde ich das?
Ist noch gar nicht öffentlich. Also auf der URL steht, ist nur irgendwie so ein bisschen Pressetext. Ja, und
das ist noch nicht viel.
Also was halt wirklich ist, war jetzt gerade ein bisschen nicht korrekter Kommentar mit Yahoo. Was es tatsächlich gibt, ist irgendeine Payment-Lösung. Also du kannst jetzt irgendwie auf diese Seite gehen und sagen, hier gibt es doch hier ein HTML5 Online-Bildbearbeitung. Und dann kann ich da draufklicken und dann kommt ja erstmal hier hübsch kaufen. Kostet jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 € oder irgendwas oder pro Monat. Und dann klicke ich da drauf und dann wird das irgendwie wahrscheinlich mit Google Payment Service,
wie heißt
das? Google Checkout, genau, wahrscheinlich dann hier schönes Geld eingezogen und dann.
Schön aufs Google-Konto registriert wahrscheinlich noch.
Natürlich, genau, aufs Google-Konto registriert.
Ja, ich meine, irgendwie muss man ja überprüfen, ob der es gezahlt hat oder
nicht. Genau, und dann also, gehst du auf diese Seite und wahrscheinlich wird dann irgendwie so ein Key mit übergeben, wo dann irgendwie drinsteht, welcher User das ist und dass er jetzt gerade das Abo verlängert hat. Und genau.
Ich frage mich, ob die das vielleicht noch weiterziehen, weil die könnten ja auch sowas ähnliches wie Steam machen, nur für Anwendungen und mit HTML. Die könnten einem so einen sehr abgespeckten Chrome geben, der dann nur diese eine Anwendung ausführt. Und dann könntest du quasi einen neuen PC installieren und sagen, hallo, hier, installiere jetzt mal bitte meine HTML-Anwendung, die ich alle schon habe. Und so schnell wie die JavaScript gerade machen.
Aber hallo.
Sind wir also an Java vielleicht schon dran?
Das, was ich bis jetzt gehört habe, ist so, dass der V8 so um Faktor 8 langsamer ist als natives C.
Ja, jetzt muss man, gut, als C. Da wir gerade VP8 hatten, darf man nicht verwechseln, eine V8 ist
die... V8 ist die JavaScript Engine, die unter anderem in Chrome drin steckt.
Genau, weil ich habe das letztens auch wieder verwechselt.
Ist ja nicht so schlecht eigentlich, mal 8
war schlechter wie schon.
C für eine halbwegs objektorientierte Sprache.
Auch hier
in kann man schon objektorientiert nennen.
Ohne Objekte halt.
Ne, man hat Objekte, man hat bloß keine Klassen. Und die kann man sich über ein Klassensystem dazu manipulieren. Also das ist halt ein System, was allgemeiner ist, aber da brauchen wir jetzt nicht so tief drauf einsteigen.
Okay.
Das heißt, dieses Chrome App Store ist dann das fürs Web, was der Apple App Store für die Telefone von Apple ist. Mhm. Muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass das nicht so eine eng geschlossene Sache ist und dieselben Probleme so mit sich bringt, die der Apple App Store zurzeit hat.
Auf der anderen Seite, da kann man dann halt auch wieder sehen, dass es dann halt so, gerade in Richtung Chrome OS, da wird es dann halt richtig interessant, weil dann hat man im Endeffekt, wenn man dann wirklich sagt, man bootet in sein Chrome OS rein und dann gibt man irgendwie sein Google-Passwort ein und hat dann gleich auch automatisch die ganzen Anwendungen, die man da schon installiert hat, mit
dabei. Also ist es Also das Login-Fenster ist ja das Google-Login,
der Chrome OS.
Genau. Und die Bookmarks, was ja letztendlich ist dasselbe installierte Applikation quasi, werden ja gesynkt.
Genau.
Deswegen.
Ja. Vielleicht können die sogar einem die Offline-Daten, die man sich ja auch in HTML5 da in die lokale Datenbank speichern kann, vielleicht auch synchronisieren, wer weiß.
Das wäre technisch gesehen kein Problem eigentlich.
Das wäre, fährst deinen Rechner hoch an irgendeinem anderen, loggst dich ein, hast all deine Anwendungen in deinem Stand von vorher, wäre schon interessant.
Ja.
Und ich meine, was sowas macht Ubuntu mit Ubuntu One, hätten sie auch die Möglichkeit, da beliebige Settings reinzuspeichern. Also ich denke so, gerade Synchronisierung ist ja groß im Kommen.
Definitiv. Also das ärgert einen immer, wenn man den, also ich laufe ja die ganzen Tage jetzt mit dem kleinen IPC rum und habe mich da schon richtig dran gewöhnt und denke immer, wenn ich jetzt vor so einem großen Display, Mann, ist das groß, ja. Da gewöhnt man sich schnell dran und da war ich schon froh, dass wenigstens die Dropbox schnell installiert war und so ein paar Sachen gleich drauf sind. Wenn ich jetzt noch gleich sofort alle Einstellungen gehabt hätte, wäre das natürlich noch besser. Also wenn so
Bookmark-Sync bieten ja auch viele Browser jetzt.
Das ist genau, aber weißt du, das musst du extra einstellen, dann musst du das machen und dann hast du 5 oder 6 verschiedene Sachen und das ist dann schon wieder nicht mehr usability-technisch gut.
Also kann ich mir natürlich jetzt einen kleinen Kommentar jetzt nicht verkneifen. Ne? Ingo weiß schon, was kommt. Uncloud.
Ja, ja, wir warten hier, sehnsüchtig.
Ja. Ja, natürlich. Also das ist ja hier so mein kleines Hobbyprojekt. Das soll ja genau so was lösen. Und dieser Google Summer of Code Student, den ich gerade habe, der implementiert nämlich genau so eine native API, dass jede beliebige Applikation seine Einstellung da reinspeichern kann. Ja,
also das wollte ich gerade sagen, da bräuchte es irgendwie betriebssystemseitig schon irgendwelche Frameworks, wo man dann sagen kann, okay, da möchte ich jetzt zum Beispiel eine Dropbox oder eine OwnCloud dahinter klemmen.
Ja.
Aber das ist, läuft im Endeffekt transparent und man kann dann so seine kompletten Einstellungen dahin synken, wo man das für richtig hält. Ob das jetzt irgendwie der eigene Server ist mit OwnCloud oder ob das jetzt irgendwie eine Dropbox ist, wenn man sich keinen eigenen Server halten will. Dürfte da eigentlich dann nicht so die Rolle spielen. Ich finde, genau. Also ich glaube, da geht der Weg hin.
Das ist genau die Idee und das machen wir gerade.
Sehr gut. Wunderbar. Schick.
Gut, dann noch was auf der Google I.O. ist Google Prediction. Marc, was ist Google Prediction?
Google Prediction ist ein Webservice für Programmierer hauptsächlich, wo Google ihre Machine Learning Algorithmen zur Verfügung stellt. Bedeutet so Sachen wie rausfinden, welche Sprache ein Text hat über eine API. Das haben sie zwar schon vorher gehabt, aber das können die jetzt machen und da kann man auch so richtig große, komplexe Sachen einfach auf der Rechenpower von Google laufen lassen, so Clustering und was auch immer die ganzen im Normalfall Banken, Versicherungen und was weiß ich was machen. Das kann man jetzt halt auch auf den Clustern von Google laufen lassen über ein REST-Web-Interface und ist alles noch etwas, grob beschrieben und man muss, ist auch noch Beta, also man kann sich da anmelden und kann sagen, von welcher Firma man denn ist und was man da gerne machen würde. Aber ja, die bieten einem da ein bisschen Rechenpower an, nachdem sie auch noch ihr, also das ist die Rechenpower, die sie dir anbieten, dann haben sie jetzt ja auch ihre Konkurrenz zu Amazon S3 gemacht.
Das ist, was ist das?
Ein Speicherservice, den du quasi, wo du quasi beliebige Dateien hochladen und später wieder vom Netz von Google runterladen kannst. Und da kannst du dann zum Beispiel, wenn du ein Forum hast mit 2 Billiarden Nutzer und die wollen alle ihre komischen Avatarbilder irgendwo speichern, dann kannst du es auf S3 packen und dann wird das für eigentlich so ziemlich alle Menschen auf der Welt, die jetzt in einem halbwegs entwickelten Land leben, sehr, sehr schnell sein, weil die auch die Rechenzentren recht nahe bei dir haben.
Ja, Google,
und,
klar.
Und Google hat es sicherlich weiß nicht, wie verteilt Google ist, aber wahrscheinlich sogar noch mehr als Amazon.
Bestimmt.
Die haben
ja
schon ein bisschen
früher angefangen. Also da gibt es ja dann auch noch diese Content Delivery Networks, die da noch ein bisschen mehr machen, aber das ist im Endeffekt ein ähnlicher Ansatz.
Genau. Und wie gesagt, also das war angefangen mit Prediction, hatten wir gerade. Du kannst auch irgendwie Spamfilter drauf laufen lassen oder so. Dann haben sie diesen Service, der S3-Konkurrenz macht, zum nur Speichern. Und sie haben auch noch BigQuery. Das ist sozusagen eine echte Datenbank mit einer SQL-artigen Sprache, wo man auch quasi riesige Datenmengen von Google analysieren lassen kann. Also man schiebt da einfach all seine Daten rein und kann dann sagen, jetzt zeig mir doch mal bitte alle Leute, die in diesen Daten drin sind, die mehr als...
Weißt du, ob das irgendwie ein Aufsatz auf Bigtable ist, was die so intern benutzen, deren großes verteiltes Datenbanksystem, oder ob das irgendwie was ganz anderes ist?
Ich denke, wenn sie sowieso überall MapReduce machen und dann werden sie wahrscheinlich du kannst da ziemlich viel Daten reinspeichern. Also sie haben jetzt auch keine Details, aber ich denke, es wird wahrscheinlich ein ganz normales MapReduce auf Bigtable sein, wo sie einfach SQL reinmappen. Anders
würde ich jetzt auch irgendwie erwarten.
Kannst du bei der Größe eigentlich auch gar nicht mehr, also ein normales Datenbanksystem kommt da nie und nimmer hin.
Oh ja. Bei Google frage ich mich echt immer, die haben schon wieder jetzt so viel Zeug rausgehauen. Wo verdienen die eigentlich Geld?
Ich Werbung. Weiß nicht, ob das umsonst ist.
Ja, also dann die Frage, was kostet das?
Also der File Transfer Service ist so ziemlich genau dieselben Preise wie Amazon, glaube ich. Also der nimmt sich nicht viel. Bedeutet, die werden einfach damit auch Geld verdienen. Also ein Gigabyte speichern, Gigabyte pro Monat, glaube 13 Cent oder so.
Ja, da wird man wahrscheinlich dann wie bei Amazon S3 auch noch dann Traffic-Gebühren zahlen. Also wenn das Gigabyte jetzt irgendwie ganz oft runtergeladen wird, wird man dementsprechend wahrscheinlich auch noch mehr Geld zahlen müssen.
Wobei also das für Firmen, es ist immer noch recht attraktiv. Für Privatanwender ist es egal, wenn sie nicht permanent Backups hoch- und runterladen.
Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt gerade Dropbox und Dropbox macht ja im Hintergrund auch nichts anderes, als die Daten dann zu Amazon hochzuschieben.
Richtig, und da kriegt man für, was gibt's denn, 10 Dollar pro Monat, glaube
ich. Ja, irgendwie 50 Gigabyte oder so, irgendwas um den Dreh. 50
Gigabyte, ja. Und da kriegst du dann eben, also der Speicher ist da billiger im Normalfall, glaube ich. Wenn da was Offenes drauf laufen würde, oder? keine Ahnung, habe schon lange nicht mehr gerechnet. Ja, nee, ist auf jeden Fall auch für Firmen sehr interessant. Weiß nicht, Privatanwender, nur wenn es anständige Software gibt und falls das ja, mal richtig als, offen sein wird.
Als Privatanwender habe ich jetzt auch nicht so einen großen Rechenbedarf, den ich nicht vielleicht auch mit...
Ja, also Storage jetzt eher, wenn du deine Bilder irgendwo backuppen willst oder so, das geht schon ganz gut. Aber gerade das BigQuery und Prediction ist nur für größere Firmen oder Forschungszentren interessant.
Okay, aber im Endeffekt wissen wir nicht, ob es was kostet und wie viel das dann sein wird.
Also wir kennen ja ähnliche Dienste wie zum Beispiel, wie heißt denn Dings? App Engine. Genau, App Engine, da ist ja auch so, man kann da irgendwie so bis zu einem gewissen Limit so seine Tests selber fahren und wenn das dann über ein gewisses Traffic-Limit ist, das rausgeht, dann muss man dafür halt im Endeffekt also auch bezahlen.
Also CPU-Minuten bist auch begrenzt.
Genau. Also man ist da halt, man bekommt einen kleinen Teil irgendwie kostenlos und kann das mal ausprobieren und wenn man dann irgendwie, wenn es dann an richtige Traffic und Rechenpower und so geht, dann muss man halt dafür bezahlen. Ich denke, das ist ein faires Modell, was auch andere fahren.
Jo. Okay, dann bleiben wir bei Google, gehen aber zu einem ganz anderen Thema und zwar, wir hatten ja letzte Woche, da fährt Google so durch die Straßen und scannt irgendwelche WLANs und liest irgendwelche E-Mails mit ganz schlimm. Weil die Leute ja ihr WLAN nicht verschlüsseln, sind so ein bisschen selber schuld. Das könnte auch jeder anders machen, aber Google hat jetzt zugegeben, die Sachen zu speichern oder gespeichert zu haben, die da so
die
irgendwie
haben
kommen.
Zugegeben, einen Fehler gemacht zu haben in der Programmierung von dem ganzen System und das ist erst spät aufgefallen. Also man muss sich das jetzt mal so sehen. Die sind da mit ihren Street View Cars durch die Gegend gefahren und die Dinger haben eigentlich nichts anderes gemacht, als ganz viele Daten zu sammeln. Also man muss sich das so vorstellen, auf dem Ding, da sind irgendwie Kameras auf dem Dach, die haben dann noch irgendwelche WLAN-Karten mit drin und GSM-Karten, mit denen sie dann irgendwie Daten aufzeichnen, wo sie dann gerade langfahren, um halt auch so wie zum Beispiel Skyhook Wireless das zum Beispiel macht, auch eine Ortung ohne GPS zu erlauben.
Über die WLANs.
Über die WLANs, genau. Man sieht dann halt, was für SSIDs sind hier in der Nähe und was für MAC-Adressen haben die und anhand dessen kann man schon vernünftig genau orten, wo man denn sich gerade befindet. Also zumindest auf irgendwie ein paar hundert Meter genauso, grob gesagt. Und was die jetzt da gemacht haben, war, die haben da so ein Tool laufen lassen, was WLAN-Pakete aufgezeichnet hat. Und wie gesagt, die Dinger wurden ja nur aufgezeichnet und nicht weiterverarbeitet in diesem Auto. Und dann haben die im Endeffekt dieses Tool eingesetzt und das hat zum einen mal, was man machen muss, die WLAN-Karten in den Monitor-Mode geschalten. Das heißt, die WLAN-Karten müssen schon mal alle Pakete, die sie irgendwie bekommen, auf der Frequenz, auf der sie gerade laufen, müssen die entgegennehmen und schon mal verarbeiten.
Ja.
Und dann haben die... das müssen sie machen, um die Beacon Frames mitzukriegen, in denen im Endeffekt die interessanten Daten drinstehen und die Beacon Frames gehen unverschlüsselt übers Netz. Was da jetzt der Fehler war, dass die alle verschlüsselten Pakete weggeworfen haben, weil die waren für die uninteressant und sie haben nur die unverschlüsselten Pakete gespeichert. Was sie allerdings hätten machen sollen, wäre nur die Beacon-Frames zu speichern. Und sie haben halt alles, was irgendwie unverschlüsselt übers Netz geht, in diesen Zeitintervallen, in denen die WLANs gescannt haben, haben sie halt gespeichert und danach lief halt der komplette Prozess, der die Daten verarbeitet hat, automatisch. Deshalb lief das halt auch relativ lange.
Also das ist natürlich jetzt die technische Erklärung, aber ja. Also es gibt da so ein paar Aspekte, die doch eigentlich noch recht relativ lustig sind, finde ich. Also das erste ist natürlich, aufgefallen ist es tatsächlich ja, aufgrund der Anfrage der deutschen Regierung. Mhm. Da kann man jetzt natürlich sagen, was die deutsche Regierung hier mit Datenschutz, was wollen das überhaupt? Die sind von gestern, aber in dem Fall hat es jetzt wirklich was gebracht, weil die haben ja von Google angefordert, die wollten Informationen haben, was denn hier diese Autos, die hier die Street View wägen, genauso aufzeichnen. Und dann kam eben Google raus mit der Sprache, ups, haben wir mal nachgeguckt.
Ja.
Haben wir ja dann doch irgendwie ein bisschen mehr gespeichert.
Ja, genau.
Ich frage mich auch so ein bisschen, ich meine, wir reden ja auch von gewissen Datenmengen da.
Ja.
Ob du jetzt irgendwie die SSID abspeicherst oder irgendwie hier so einen kompletten Dump von dem Netzwerkverkehr, macht doch ein bisschen Unterschied. Und das ging über 3 Jahre, ne?
Ja.
Und dass es 3 Jahre lang nicht aufgefallen ist, dass die Festplatten echt voll sind.
Ja, das weiß ich nicht. Ja, okay, das ist auch so ein Punkt.
Also aus Versehen.
Außer ja, wobei, aber da muss, also ich meine, du musst ja in dem Zeitpunkt, wo du da vorbeifährst, musst du erstmal ein offenes WLAN haben, dann muss da drin noch einer gerade Traffic
machen. Ja, vor allem machen die ja Channel-Hopping, das heißt, die bekommen nur irgendwie ein paar Mal pro Sekunde überhaupt mit, was auf dem Kanal gerade läuft, weil die ganzen Kanäle ja die ganze Zeit durchswitchen, die Frequenzen. Ja.
Außerdem kannst du davon ausgehen, jemand, der sein WLAN offen hat, ist nicht oft im WLAN, der macht nicht viel mit dem Computer. Sonst würde das WLAN im Normalfall nicht
Das ist zum Beispiel haben. Ein Argument, das finde ich jetzt immer so ein bisschen missführend, weil es gibt nämlich ganz viele offene WLANs, die legal offen sind. Also ja. Zum Beispiel halt diese ganzen T-Mobile-Hotspots oder überhaupt irgendwelche Hotspots.
Das stimmt,
ja. Die sind ja immer unverschlüsselt und die machen eine Authentifizierung über MAC-Adressen oder sonst wie, wenn man eben bezahlt. Aber stimmt. Der Traffic ist unverschlüsselt.
Ja. Und wenn ich da eine E-Mail losschicke,
dann ist das komplett unverschlüsselt.
Aber wenn ich so blöd bin und keine Verschlüsselung benutze. Aber das tun tatsächlich viele Leute.
Ja.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass das so wenige sind.
Ja, ich meine, worauf ich eigentlich gerade raus wollte, war halt, dass es jetzt eine böswillige Absicht ist, dass sie da irgendwelchen Traffic mitschneiden, sondern dass es im Endeffekt sich um einen Programmierfehler gehandelt hat, der jetzt irgendwie nach ein paar Jahren aufgetaucht ist.
Nichtsdestotrotz werden sie jetzt verklagt. Da hat irgendeinen Anwalt oder
aber
so.
Aber dann irgendwie auch Paragraph 202b Strafgesetzbuch zu verklagen wegen Belauschen von Kommunikation, ich weiß nicht.
Also der will sich halt auch profilieren.
Das, ja, das auch glaub ich auch. Hat ja auch geklappt jetzt super. Mal. Also.
Ja.
Gut, müssen wir mal gucken, ob das jetzt... ich sollte nicht mit dem Ding spielen hier. Ja. Wie das ausgeht. Aber ich habe gerade so dieses Bild im Kopf gehabt, weil du hast auch gesagt, dass sie nicht gemerkt haben, dass die Festplatten volllaufen. Also in diesem Auto müssen doch Datenspeicher ohne Ende sein, oder?
Bestimmt.
Auch die lernen das wahrscheinlich nach jeder Fahrt.
Ja, aber trotzdem, wenn du da so ein paar Stunden
durch die Gegend... Ja, ich meine, du musst ja nicht viel machen. Du brauchst ein relativ genaues GPS, was... regelmäßig die Koordinaten aufzeichnet, das sind ja nicht so viele Daten, dann okay, sie müssen die ganzen Bilder aufzeichnen. Die Bilder,
das ist schon...
Also ich glaube,
und das sind hochauflösend, weil die sagen sich ja nicht, wir fahren natürlich jetzt mit einer kleinen Auflösung, nach zwei Jahren merken wir, scheiße, wir müssen jetzt alles irgendwie... Also die zeichnen wahrscheinlich relativ groß auf, um safe zu sein.
Ja. Aber ich meine, Festplatten und, kriegt man mittlerweile in entsprechenden Größen. Ich glaube, wenn die da irgendwie Mittag durch die Gegend fahren...
Es fahren 24 Autos rum, ne? Da haben die halt dann...
Reisekoffer
200 drin. Terabyte rein oder so, ist das weniger.
Naja, aber trotzdem, 200 Terabyte muss halt auch erstmal im Auto rumfahren.
Ja,
gut, also, aber
das krieg, also ich,
ja, Google das kriegt das hin, schon hin.
Klar. Also aber auf 24 trotzdem, Autos verteilt, würde ich sagen.
Ja,
vielleicht haben sie auch einfach die dickste UMTS-Leitung der Welt und schicken es einfach nach Hause. Kannst du zwischen cachen und offene WLANs
finden sie auch mal. Vielleicht haben sie sich so ein Satellit gemietet.
Ja.
Diese Länder werden doch jetzt
mit Satellit auch
versorgt, DSL und so.
Nein. Aber dass sie es irgendwie hinbekommen, ist ja die eine Sache. Aber dass sie es quasi so locker hinbekommen, dass sie es gar nicht merken.
Ja, das ist ja schon irgendwie. Das ist schon irgendwie. Müssen sich auch da irgendwie die Gedanken drüber machen. Ja, und auch der Grund, dass sie das Ganze aufbewahrt haben, war dann wahrscheinlich auch so diese Sache mit. Sie wollten die Daten halt mal haben, dass sie vielleicht später nochmal Auswertungen drauf fahren können.
Ja,
aber.
Das ist eben auch das Problem, dass viele Firmen einfach gerne mal zu viel speichern, weil löschen kann
man es nachher immer noch. Ich glaube, gerade Google macht das schon relativ exzessiv.
Richtig.
Kommen wir von den einen Datensammlern zu auch Leuten, die ganz viel Daten raushauen, die Pirate Bay.
Oh ja, großartige Option.
Was für eine wunderbare Überladung.
Ja. Die ist mir einfach so in meinem Kopf entsprungen. Und die waren kurzzeitig mal weg in Deutschland oder überall? Oder?
Die waren überall weg.
Die waren überall
weg? Also da ging es um eine einstweilige Verfügung, die da gegen den Betreiber, also nicht gegen die Pirate Bay Leute selbst, sondern gegen den Betreiber, der da praktisch den Server gehostet hat, ausgesprochen wurde. Und die wurden da vom Gericht dazu, ich glaube, das war das Landesgericht Hamburg. Das war, glaube ich, sogar ein deutscher Provider.
Ja, ja, deswegen habe ich ja gefragt,
war komplett, also weltweit.
Ah ja, okay.
Jedenfalls wurden die vom Landesgericht Hamburg dazu gezwungen, die Server offline zu nehmen. Und da hat man gedacht, okay, das war's. Ich habe dann schon irgendwie auf Twitter wieder gelesen, oh, the Pirate Bay ist jetzt endgültig down und die sind irgendwie jetzt, geben sie auf und so. Und einen Tag später waren sie wieder da mit einem lustigen Katzenbild auf ihrer Hauptseite. Also, da gibt's super Screenshots. Ich weiß nicht, ob das Bild noch drauf ist, aber ich fand das großartig.
Ging ziemlich schnell, oder?
Das Bild war trotzdem
das war Stunden.
Ich glaube, die haben auch entsprechend.
Ja, ich glaube, das war schon insgesamt schon fast ein ganzer Tag, an dem die offline waren.
Ein ganzer
waren,
Tag aber, ist ja.
Ja,
das aber. Muss trotzdem vorbereitet gewesen sein.
Ja, ja, ich glaube, die. Da gab's, das war ja nicht die erste Aktion, die da gegen The Pirate Bay gefahren wurde. Und ich glaube, die haben da immer einen Backup-Plan, seit irgendwie mal ihre Server schnell mal beschlagnahmt wurden. Da sind sie ja dann auch irgendwie innerhalb von ein paar Stunden in ein anderes Rechenzentrum nach Holland umgezogen. Ja, und jetzt haben sie einen neuen Hoster gefunden und sie haben das Katz-und-Maus-Spiel irgendwie satt und dann haben sie jetzt bereitwillige Unterstützung von der Piratenpartei in Schweden bekommen und die sind da jetzt praktisch der ISP, der die Server anbindet und haben jetzt dann praktisch da die Pirate Bay gehostet.
Da wird es dann auch schwerer, wenn jemand versucht, eine Partei offline zu nehmen.
Ja, das habe ich mir dann auch
Immunitäten im Gewissen, wenn es keine schweren Straftaten sind und da ist lässt halt irgendein Abgeordneter, gut, die haben sogar Abgeordnete, oder?
Ja, die haben
wenn auch. Wenn das über sich laufen
in Schweden schon, da sind sie sogar im EU-Parlament.
Ja, aber die Immunität ist was völlig anderes, wie einfach mal Internetleitung abschalten.
Wenn es so ein Abgeordneter auf sich laufen lässt.
Nee, Immunität bedeutet, du darfst ihn nicht verhaften, damit er nachher in der Abstimmung nicht gegen dich stimmen kann. Um das geht's ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht, inwieweit das geht. Dürfen die dich einfach so, keine Ahnung, irgendwas gegen dich eröffnen, ein Strafverfahren oder so?
Nö, da müsste die Immunität erst aufgehoben werden und so.
Das
aber
beim Taos hast du doch das erlebt, wie das läuft.
Genau.
Dann aber aufgehoben nicht, und dann.
Aber nichtsdestotrotz war die Polizei ja schon vorher bei ihm und hat durchsucht, oder?
Ja gut, glaube ich schon, ja. Was sie dann machen im Endeffekt, ist natürlich eine andere Sache, wie das, was sie sollten, aber.
Ja, aber trotzdem eine Partei, also ich meine, die NPD bewegt sich auch auf Feldern, die nicht ganz rechtens sind immer und die kriegen es dann halt auch immer ab. Von daher.
Vom Verfassungsschutz dann.
Ja, oder von der Polizei, also wenn die irgendwelche Musik verteilen, die zu Straftaten aufruft oder so, dann werden die auch einkassiert. Gut. Und
allerdings geht es ja hier um was anderes. Da geht es ja nicht darum, dass man irgendwelche Immunität haben will, wenn man jetzt gegen, was weiß ich, potenzielle Straftaten, die da irgendwie veranstaltet werden, da wird ja nichts Rechtswidriges gemacht, sondern da geht es einfach darum, dass die irgendwie von der Content-Industrie Druck bekommen und dass die Piratenpartei sich diesem Druck nicht widersetzen wird, im Gegensatz zu irgendwelchen Providern, die da kommerzielle Interessen dahinter
haben. Die wirtschaftlich Druck widersetzen. Ja,
genau.
Ja, okay, also von der Seite könnte es tatsächlich sein, ansonsten denke ich mal, es ist verfassungstechnisch irgendwie macht keinen Unterschied, ob das jetzt eine Partei ist oder ob das eine Einzelperson ist oder ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
In Schweden sind die Piraten, glaube ich, auch ein bisschen mehr so auf der Copyright-Schiene. Also bei uns ist ja, reden wenig über Copyright, mehr über irgendwie Bürgerrechte und sowas in der Art.
Ja, in Schweden sind die Piratenpartei auch mehr so, genau wie du sagst.
Richtig. Ja, schön.
Ja, gut.
Mehr Katzenbilder.
Mehr Katzenbilder, ja, also ich fand die Aktion großartig.
Ist das Katzenbild noch da? Jetzt
wollte ich gerade mal gucken. Ich habe das in der Wave verlinkt, ein Screenshot dazu. Oder hier sieht man es auch.
Doch, das Katzenbild ist noch da.
Miau. Genau, I'm in your Skynet.
Da. Miau. Katze.
Ja.
Ja, süß. Lolcats halt.
Genau.
Ich kann ja mit den Lolcats nicht so anfangen, aber Marc, ich weiß,
du Lolcats sind da großartig.
Ich war auf der Roffelcon. Großartig. So ich hab alle gesehen, habe ich sie. XKCD-Mensch, den Kerl, der die Keyboard-Katze gemacht hat.
Super.
Top.
Jetzt, ich hatte Spaß. In deinem USA.
Ja.
Auf Aufenthalt.
Richtig, genau da.
So. Aha. Na gut. Dann noch eine News diese Woche. HP hat ja dieses kleine andere Unternehmen gekauft.
Ja.
Die Reste zusammengekehrt.
Guter Schachzug, würde ich mal sagen.
Okay, ja, genau.
Das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Und jetzt haben sie sich gedacht, wir
das
haben
das war ziemlich billig, oder? 2 Milliarden.
Haben wohl recht viele für geboten, habe ich gehört. Sechs Firmen haben sich da ein bisschen hochgesteigert.
Ja.
Ja, und klar, aber trotzdem ist es.
HP hat ja außer ihr HPUX nicht so viele Betriebssysteme, die auch noch Zukunft haben.
Hast du noch irgendwelche Systeme gesehen, wo HPUX drauf läuft? Ja. Also das ist bei mir auch schon ein paar Jahre her. HPUX ist so ein Server-Unix.
Naja, ja, gut, aber die Altkunden, die werden weiter gepflegt bis zum Getno, bis sie umsteigen. Ja. Und die kann man jetzt auf WebOS. Weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, wir machen da ja, also HP kennt man ja vielleicht von diesen komischen Tintenpissern. Auch Drucker genannt, und haben sich gedacht, hey, WebOS und Drucker, Das ist doch die Traumkombination. Das machen wir jetzt.
Ich frage mich, was hat das eine mit dem anderen?
Ich glaube, das ist einfach, da hat irgendein Marketingmensch mitbekommen und musste halt auch irgendeine Stellung geben und gesagt, ja, machen wir drauf.
Ich meine, gut, man könnte sich vorstellen.
Diese Drucker, die haben Touchscreens. Ja.
Und ich, ach so, okay, und
die,
da.
Und für diese Panels wollen die das WebOS nehmen, weil das ist für diese kleinen Sachen da generiert. Da nehmen sie die Icons, da nehmen sie das, was dahinter ist und sagen irgendwie, eine Seite drucken, zwei Seiten drucken, keine Ahnung. Und das macht schon Sinn, also finde ich. Mhm. Und da hatten sie halt bisher irgendwas ein eigengestricktes Ding wahrscheinlich, was halt, keine Ahnung, einfach nicht so cool war.
Jetzt kannst du endlich mal Spiele dafür runterladen.
Kannst du auf deinem Drucker.
Jetzt kann ich auf meinem Drucker spielen.
Das wurde Zeit.
Über WLAN.
Das war doch früher auch dann. Das war früher doch immer so schön, dass du die Dinge, die waren meist über Telnet offen und du konntest eben die Statusmeldung ändern. Und du konntest dann immer auf Please Insert Coins ändern, statt irgendwie Waiting oder sowas. Und hat Leute im Büros immer unglaublich verwirrt, wenn sie zum Google gehen und stehen, please insert coin. Das war super. Ach, jetzt mit Touchscreens kann man auch viel bessere Sachen machen.
Boah.
Ich sag nur, der Goze-Drucker.
Oh nein, oh nein.
Sie müssen erst dieses Hangman schaffen, um zu drucken.
Du möchtest nicht wissen, was Goze ist. Nein.
Bitte.
Nein.
Jetzt. Nee.
Aber
nee. Nee, sonst wird die Sendung hier. Ende.
Die Sendung wird eh lang genug, also ich glaube...
Nee, verboten oder so.
Ja, okay, genau. So,
ich bin nicht hier.
Du weißt ja, wir sind ja eh erst ab 22 Uhr...
Das spielt da keine Rolle.
Ich schau mal, ob der Wikipedia-Artikel böse ist oder nicht.
Okay.
Nein. Ich poste den Wikipedia-Artikel in den Chat, da ist kein Bild dabei, das ist sehr gut.
Wunderbar.
Dann wenigstens eine erfreuliche Nachricht diese Woche.
Wir hatten die ganze Zeit erfreuliche Nachrichten.
Echt?
Ja,
klar.
Mit Web
und alles neues Spielzeug.
Und alles neues Spielzeug.
Okay, die Depression kommt erst nachher. Auf jeden Fall, politisch interessant war wenigstens eine Sache, und zwar der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, den wir ja schon so oft hier in der Sendung auch genannt haben, steht jetzt wieder ein bisschen auf der Kippe, weil sich tatsächlich einige CDU-Medienminister in den Ländern gedacht haben, naja, so ganz so toll finden wir das nicht. Und haben sich da getroffen, die 16, und davon waren irgendwie 4 oder 6 oder so der Meinung, nicht so toll, weil da wird ja, wie gesagt, wir senden demnächst erst ab 22 Uhr und sowas alles, also solche Scherze stehen da ja verklausuliert so ein bisschen drin.
Also ich habe mir das schon fast gedacht, ehrlich gesagt, dass wenn es mal weit genug kommt, wo es dann ernsthaft diskutiert wird, dass es dann
das war
nicht
so weit,
wirklich weit kommt.
Das war so weit unter dem Radar. Ich glaube, das hat ziemlich lange gar keiner mitbekommen.
Ja,
und
klar.
Hätten die das noch weiter so vor sich hinköcheln lassen oder hätten die Medien und auch wahrscheinlich Leute wie wir da nicht ein bisschen Aufmerksamkeit produziert, wäre das wahrscheinlich einfach so durchgegangen und keiner hätte sich aufgeregt und dann wäre es durch gewesen. Von daher finde ich das schon eine überraschende Sache, vor allem, dass das jetzt von den CDU-Leuten kommt. Also klar, so in den Ländern regieren ja unter anderem auch Grüne, FDP und CDU und so mit. Gerade von denen hätte ich das eher erwartet, aber da kam jetzt wohl auch... tatsächlich gibt es auch Leute in der CDU, die noch relativ vernünftig sind. Und,
also man muss einfach... Es sind einfach auch sehr viele unterschiedliche Leute in so Parteien, die unterschiedliche... es sind ja nicht alle gleich gepolt. Ja. Deswegen gibt es ja auch oft genug irgendwie internen Streits, die dann so nach außen dringen.
Genau, deswegen.
Und da haben sich jetzt halt die Richtigen vielleicht zu Wort gemeldet oder so. Könnte ja sein.
Haben herausgefunden, dass sie nur noch Stammwähler haben. Sie können eigentlich machen, was sie wollen. Das bleibt gleich.
Genau. Jedenfalls ist es ja ein Staatsvertrag, das heißt also alle 16 Bundesländer müssten zustimmen und da das gerade zurzeit nicht so aussieht, als würde das passieren, soll sich jetzt die Enquete-Kommission für, wie hieß sie nochmal? Die wichtige Enquete-Kommission.
Irgendwas mit digitalen Medien.
Ja, so. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, genau. Wo auch mehrere Blogger und Social-Media-Experten drin sitzen. Ja, so bekannte Leute wie Markus Bickedahl und
Konstanze Kurz
und Padelun und also das sind zumindest Leute, denen wünsche ich mal, dass die sich wenigstens dazu äußern und dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag, diese Blafu, der wird ja jetzt erstmal behandelt und das heißt, der ist vorerst auf Eis gelegt.
Schön.
Das ist doch mal wenigstens eine gute Nachricht diese Woche gewesen. Okay, was haben wir noch? Wir haben, um mal wieder auf Linux zurückzukommen, wir waren ja jetzt schon wieder so weit weg von Linux, aber geht diese Show doch eigentlich um Linux im weitesten Sinne? Haben wir den neuen Kernel, den 2633, 2634, sorry. 2633 habe ich hier noch auf meinem Notebook. Und ja, und von daher ist der neu rausgekommen und Marc hat sich das mal durchgelesen und sagt uns jetzt, was es da Neues gibt.
Richtig, es gibt zwei neue Dateisysteme.
Mal da. Wieder.
Ja, genau, ja, genau, die fehlen ja auch. Wir haben ja ganz dringend Dateisysteme gebraucht. Die sind ja total knapp.
Also es gibt ja im Kernel irgendwie nur so 30 oder so.
Ja, aber das sind jetzt Dateisysteme, die keiner normal verwenden wird. Das ist schon mal ein Anfang.
So wie die anderen 28 auch.
Ja, davon gibt es auch schon genug. Ja, aber also gerade Ceph oder Kef.
So wie TempFS. Hatten wir nicht letztens TempFS erst?
Ja, da habe ich was dazu erzählt.
Ja, genau. Ja, also,
ja. Ja, auf jeden Fall. Dieses Mal, wir haben ein verteiltes Dateisystem, dieses CephFS dazu bekommen. Das kommt von den Leuten von DreamHost.com, so ein riesiger Hoster, die da wohl das selber irgendwie ein bisschen entwickelt haben. Und ist ein ganz nettes Dateisystem, hat keine zentralen Schwachstellen, ist also komplett verteilt. Die haben irgendwelche so komischen Daemons, die da irgendwelche Metadaten vom Dateisystem behalten. Die kannst du aber auch auf mehreren Servern starten und das Ganze also etwas redundant halten. Und ist mal nett. Ich weiß gar nicht, wie es bisher mit verteilten Dateisystemen im Kernel war.
Gibt's auch schon 5.
Ja, du hast GPFS,
Nightmare File System.
Ja, die haben halt alle unterschiedliche Architekturen so ein bisschen.
Genau, also du hast irgendeins von Red Hat, ne?
Ja.
Dieses GFS.
Global File System, ja.
GFS 2, dann hast du eins von Oracle
Cluster
File System.
Es gibt ClusterFS, ja.
Da gibt's noch, also ich bin mir nicht sicher, ob das im Kernel läuft, aber es gibt von Hadoop dann auch noch ein unter Linux
HDFS,
was dann auch so irgendwie verteilt läuft.
Ja, aber nee, das ist.
Das läuft, glaube ich, nicht im Kernel, oder? Das ist auf Applikationsebene.
Java.
Ja, okay,
also,
ja.
Ist sehr komisch. Ja, aber soweit ich weiß, die meisten, die es bisher gab, waren eben nicht komplett dezentralisiert. Die meisten dann halt immer noch irgend so einen Server, der dann halt die Metadaten gehabt hat und dann die Daten auf anderen Rechnern quasi verwaltet hat. Aber das ist schon mal ein Anfang. Was es dann auch noch gibt, das LogFS, ein File-System speziell für Flash. Ich weiß nicht mehr, inwiefern das eigentlich noch Sinn macht, weil die meisten Flash-Speicher haben doch jetzt schon Controller, die das ganze Schreibzeug irgendwie
Flash.
Also das generelle Problem ist ja, dass du bei Flash, wenn du 100.000 Mal auf denselben Block schreibst, dann geht der Block dir irgendwann kaputt.
Genau.
Und deswegen solltest du eigentlich dein Schreiben so weit wie möglich über die komplette Platte verteilen oder über den kompletten Flash-Baustein. Was bei Flash ja auch kein Thema ist, da das ja überall gleich schnell ist. Hat ja nicht außen und innen und langsam und schnell.
Ja, man muss auch nicht erst suchen und so.
Genau, sondern das geht immer ganz schnell. Da haben wir jetzt auch ein File-System, das dann, keine Ahnung, für USB-Sticks vielleicht taugen würde. Aber andererseits, Gott, wer schreibt denn schon so viel auf USB-Sticks, dass sie kaputt gehen? Aber das war mal was und was, also ja, das waren die zwei Dateisysteme. Also,
was mir gerade zum Thema LogFS einfallen würde, wäre halt, dass die dann so Sachen machen wie das Cachen und dann halt irgendwie nur irgendwie konzentriert schreiben und so weiter.
Achso, so ein Write Cache. Wobei,
ja, irgendwie,
warum macht das Sinn, so energietechnisch? Ich weiß nicht, die brauchen doch eh recht wenig.
Ja,
es ist vielleicht ganz nett für so ganz billige Bauteile. So Embedded Hardware, wo du dann eben keinen teuren Controller haben willst, der das macht, sondern ist vielleicht irgendwie, weil du eh noch ein bisschen CPU übrig hast, das so machen.
Ja, ich meine, gerade wenn man dann überlegt, man hat vielleicht so einen Router oder was und da möchte man irgendwie trotzdem irgendwie Betriebssystem-Logs drauf fahren und der hat nur ein bisschen Speicher.
Genau.
Darauf könnte man sich das irgendwie vorstellen.
Oder wenn eine Compact-Flash-Karte quasi als IDE anschließt,
ja,
ich glaube, die machen das auch nicht, da muss dann halt das Dateisystem.
Genau, oder man steckt irgendwie einen USB-Stick rein, obwohl der hat dann wieder einen Controller eigentlich.
Richtig. Ja. Das waren die Dateisysteme. Was recht cool ist, was ich sehr nett finde, ist, sie haben den Standby ein bisschen schneller gemacht. Bisher war es so, dass du halt bei Standby und Resume alle Treiber und alles Gesocks, was so lief, halt nacheinander abgearbeitet hast. Du hast der Soundkarte gesagt, bitte leg dich mal schlafen, gleich ist aus. Und dann hast der Grafikkarte gesagt, bitte leg dich mal schlafen, gleich ist aus. Und dauert halt eine Weile. Deswegen war es auch bei Windows oder auf dem Mac meist gefühlt schneller. Und
ja, wir haben die Tür hier offen, aber sonst würden wir hier drin sterben, deswegen.
Richtig. Ja, und das haben sie jetzt auf jeden Fall parallelisiert. Bedeutet, das ist diese asynchrone, parallele Suspend-Resume. Bedeutet,
Irgendjemand macht ja auch komische Töne nebenbei.
Ist das mal. So ein ICQ?
Das war, glaube ich, Colloquy. Hast du ein bisschen IRC drin? Und richtig.
La, la, la. Ja, ja.
Genau. Auf jeden Fall, das ist wohl nicht parallel. Genug, ne? Ist jetzt noch parallel und sollte also auch jetzt schneller gehen damit und hoffentlich auch genauso zuverlässig wie vorher. Also
oder zuverlässiger sogar. Also ich habe immer wieder Probleme mit Standby und Fusion. Ja, also so, dass er danach
Kernel pennt. Ich glaube, halt Parallelisieren macht's nicht besser.
Ja, genau.
Das hat Parallelisieren so an sich.
Ja. Und was aber jetzt auch geht...
Schneller, aber unsicherer, juhu.
Ja, was ganz cool ist, wo du auch abstürzen kannst bei, das ist auch sehr schön, GPU-Switching. Du kannst jetzt, wenn dein Laptop zwei Grafikkarten hat, eine schnelle und eine stromsparende, kannst du jetzt auch unter Linux das kernelmäßig switchen. Brauchst noch einen X-Server Restart, ist also, spart dir ein bisschen Reboot.
Ja.
Deine Anwendungen sind eh dann alle weg, aber vielleicht Screen-Prozesse sind da noch irgendwo im Hintergrund da.
Was hast du denn Kernel da damit zu tun? Ja, die wichtigsten.
Was?
Also eigentlich kann man den beim X-Server einfach einen anderen Treiber irgendwie reinpacken und dann den X-Server neu starten und dann ist doch
alles gut, hat oder? Wahrscheinlich auch was mit den Binär-Interfacen zu tun, wo die Grafiktreiber irgendwie drauf ansprechen. Keine Ahnung, was da alles. Ist auf jeden Fall jetzt im Kernel die Unterstützung.
Das heißt also für die ganzen Leute, die wie ihr hier ja auch ein MacBook haben, die profitieren vielleicht davon. Aber es müsste halt noch irgendwie. Das ist aber bei Mac, glaube ich, auch so, dass du dich abmelden musst und dir anmelden.
Nee, nicht mehr. Nee. Die neue Generation, die macht es
im Betrieb. Ich habe keine Ahnung, ihr merkt.
Das ist ganz fancy. Ohne Aufforderung.
Ja, du brauchst einfach nur das Programm starten, was irgendwie hier OpenGL benutzt und schon schildert er irgendwie um und du merkst es gar nicht.
Ja, und verbraucht den doppelten Strom.
Ja, und das macht er aber auch, wenn du dann irgendwie einen Twitter-Client hast, der halt schöne Übergänge beim Scrollen hat.
Ach nee.
Ja, das ist bei Mac im Moment noch ein bisschen ein Problem. Aber
hat Vor- und Nachteile. Ich musste immer umswitchen, was natürlich auch irgendwie blöd ist. Aber ich kann ihn natürlich zwingen, nur die kleine zu nehmen, um
Strom zu sparen. Ja,
also im Normalfall, wann braucht man ja auch die große Spiele? Also alles andere, selbst so ein Intel-GMA-Müllchip kann ja schon, die neueren können schon ein bisschen HD abspielen, Videos und so. Also ist ja auch so. Man kann jetzt switchen, ist schon mal was. Vielleicht, also ich denke, es wird sich auch irgendwann so einstellen, dass man dann ohne Neustart.
Ja, aber gerade mit Notebooks mit zwei Grafikkarten, das sind nicht nur MacBooks. Also ich habe vor einer Weile mal geguckt, so die ganzen, also da gibt es auch jede Menge neuere ThinkPads, die dann zum Beispiel so zwei Grafikkarten
drin haben und so. Also ihr meint, das kommt auch ein bisschen, oder?
Ja, ich denke, also es gibt schon vereinzelt irgendwie Notebooks, die das können. Ich weiß jetzt nicht, wie die das normalerweise machen. Vermutlich haben die da irgendeinen komischen Windows-Treiber führen und der Linux tut es halt nicht. Oder man muss das irgendwie mit dem Shortcut umswitchen oder so, ich weiß es nicht.
Manche haben Schalter, wirklich so hardwaremäßig. Echt? Geklack beim. Musst du halt ausmachen erst, dann kannst du einen Schalter umlegen und dann wieder hochfahren. Das waren die ersten zumindest.
Okay.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass die Grafikkarten einfach weniger Strom verbrauchen würden. Wenn es Prozessoren auch schaffen, weiß nicht, so runtertacken, aber Kern abschalten.
Aber das kommt doch auch, dass es integriert ist. Also, dass ich CPU und GPU zusammen in einer DAI habe, dass das irgendwie alles integriert ist. Und
ja, also zum Beispiel dein Dings, was hier rumliegt, das hat es ja.
Das Netbook hier.
Genau, die neue Atom-Generation von Intel, die hat das. Die hat einen Grafikkern in der CPU drin. Die Core i5 und i7 können das, glaube ich, auch.
Und Intel baut doch jetzt demnächst, haben wir das letzte Sendung oder vorletzte irgendwas gehabt, die bauen noch neue Chips für Smartphones.
Genau, das hatten wir als Link in den Shownotes drin.
Aber das haben wir es nicht besprochen.
Wir haben es nicht besprochen.
Dann können wir es ja jetzt nochmal kurz besprechen. Ja, ja. Also Intel will jetzt nicht nur Rechner bauen und auf PCs laufen, sondern auch auf Smartphones und deswegen machen sie jetzt eine neue CPU, das Design ziemlich neu und
Das soll dann irgendwie so hoch integriert sein, irgendwie auf Atombasis. Und die wollen da irgendwie leistungstechnisch an so einen Verbrauchswert wie von einem ARM rankommen. Ob sie das wirklich schaffen, ist die andere Frage, weil ARM sich da halt irgendwie seit Jahrzehnten drauf spezialisiert, auf so sparsame.
Aber ARM wird ja demnächst von Apple gekauft und dann brauchen wir was anderes.
Gab's Gerüchte. Ich glaube, denen geht's wirtschaftlich gut genug, dass die sich selbst behaupten können.
Ja,
aber das kann zufällig
sein. Ja, genau. Also gut.
Rein zufällig hat übrigens Migo, was ja dieses neue Projekt zwischen Nokia und Intel ist, jetzt irgendwie hier seit ein paar Tagen jetzt auch Support für Intel. Mhm. Intel-Chips in Mobile-Geräten.
Sind das normale x86-Chips? Weißt du
das? Das sind x86er weit weiterentwickelt.
Aber Source-Code-kompatibel, also Befehlssatz-kompatibel.
Ja, aber
verwundert dich eigentlich? Weil das ist eigentlich der letzte RAM-Chipset, so was Registerzahl angeht.
Ja, und eigentlich
so.
Schon.
Der war halt billig, das ist so wie, keine Ahnung, VHS. War halt da und dann...
Das hat sich halt verbreitet, so ein bisschen.
Richtig. Ja, genau. Gut, soweit so gut.
Also es sind x86 CPUs, aber da sind ein paar Teile auch weggelassen. Also ich glaube, wie man eine Festplatte ansteuert, ist glaube ich anders zum Beispiel oder teilweise weg.
Festplatte ansteuert? Ja, was hat das mit der Architektur zu tun?
Das ist, also wieso? Die Northbridge und Southbridge und sowas, das ist auch alles integriert.
Ja, wir haben es halt vom Befehlssatz gerade gehabt.
Ja, aber ich meine jetzt, warum... Also ist ein Standardsystem läuft nicht einfach so drauf, weil ein paar Sachen fehlen. Deswegen Migo oder sowas.
Ja klar, ich meine, das Telefon wird jetzt irgendwie keinen SATA-Controller eingebaut haben.
Ja, die haben da halt eingebaute Flash-Controller.
Hat das N900 sowas nicht?
Bestimmt. Bestimmt.
Muss nur noch rauslöten, ja. Sind die Pins sind da.
Ja, wobei ich eigentlich echt finde, dass auf so mobilen Geräten immer noch irgendwie... Ich weiß nicht, da ist ARM momentan der Vorreiter und ich glaube, solange es dann nicht wirklich was Besseres gibt und ich...
Intel will halt in diesen Markt rein.
Ja, wollen sie, aber die sind halt, weiß nicht, die sind zu Desktop-orientiert momentan, dass sie da irgendwie gut reinkommen. Ich meine, wenn sie dann irgendwann mal schöne Prozessoren, die da auf Telefon gut funktionieren, bauen, dann wäre das auch eine Alternative.
Also aber es sah zumindest so aus, als würde der im also es gibt ja zwei Schlafmodi, glaube ich, ne? S2, S3 und sowas.
S4 und
S1. S1 ist auch ein Schlafmodus. Und wie heißt denn der voll, wenn alles benutzt wird? Wenn kein Teil schläft?
Kein S.
Nichts
schläft. Kein S.
Also S heißt das
Sleep. Okay. Gut.
Der ist dann tot.
Der ist dann tot. Jedenfalls, genau. Im letzten ist fast nichts mehr an, außer der Cache. Der mit Strom versorgt wird.
Genau, die Kerne ausschalten.
Genau, und da ist sonst echt alles ausgeschaltet und das ist ja schon mal vom Design her nicht schlecht. Also könnte das durchaus sein, wenn die jetzt noch die entsprechende Leistung bringen.
Also das Schöne bei ARM ist ja, dass es ja eigentlich eher so ein Bausatz ist. Ja. Es ist nicht irgendwie eine CPU, die nimmst du oder nimmst du nicht, sondern die kannst du dir ja so Features praktisch zusammenbauen, wie du es gerade brauchst, was dein Gerät gerade so braucht. Und dann gibst du halt dann diesen Bauplan quasi dann zu deinem Chip Fertiger deiner Wahl und der baut dir dann deinen Custom-Chip. Mhm. Und das ist total einfach und total effizient, weil da ist dann auch nichts drin, was man eigentlich gar nicht haben will.
Ja.
Und da ist Intel natürlich von der Strategie ja ganz anders aufgestellt.
Ja. Ja, und die haben vor allem...
Ja, die bauen die Dinger selber.
Ja, vor genau. Allem. Deswegen können die nie so effizient sein eigentlich.
Also bei ARM ist es ja, du kaufst da die Lizenz, das Ding irgendwie zu bauen. Bauen
da
zu lassen.
Da gibt es aber noch zwei Lizenzen. Also es gibt Lizenzen für das eigentliche Layout. Dann kann man das Layout so nehmen und zu einem Hersteller schicken und der baut einem dann die Chips so. Oder man kann die noch so kaufen, dass in Source Code, also das ist halt so eine abstrakte Beschreibungssprache, mit der man dann was ist denn hier los? Okay. Mit der man dann die Prozessoren und die Board-Layouts und so weiter auch noch verändern und tunen kann und für seine eigenen Bedürfnisse anpassen
kann. Genau. Also kann zum Beispiel sagen, Nokia könnte sagen, ja, dieses eine Telefon, das soll jetzt speziell optimiert sein für Videoaufzeichnen. Da baue ich jetzt irgendwie hier noch so einen kleinen Hardware-Encoder für irgendeinen Codec jetzt hier mal noch rein.
Genau.
Und aber dafür ist irgendwie 3D da nicht so gefragt, weil das Spiele-Handy ist das andere und da kommt der Grafikchip dazu, mit dem anderen halt nicht. Mhm. Und deswegen sind die Chips halt immer maximal klein und maximal effizient und günstig herzustellen.
Genau.
Und das ist halt der große Vorteil von ARM. Und das ist bei Intel ja, natürlich.
Wobei, also ARM, wenn wir ARM sagen, ARM verkauft ja nur Lizenzen und Intel hat eine ARM-Lizenz. Also Xscale war ja von Intel und das waren ARM-CPUs.
Ja.
Die haben sie halt nur gerebrandet.
Ja gut, aber so eine Lizenz gilt halt nur für einen speziellen Typ. So
ein Intel durfte sogar Veränderungen vornehmen an Xscale. Also die haben diese richtige große Lizenz
aber
gekauft.
Aber das ist trotzdem, das war irgendwie ein relativ alter ARM-Prozessor. Ich glaube irgendwie, was waren das? ARM 8 oder so?
Nee, viel älter.
Noch älter?
Ja.
Okay. Auf jeden Fall, was ich damit meine, ist, die haben zwar irgendwelche ARM-Lizenzen, aber wahrscheinlich nicht für aktuelle Prozessoren.
Genau,
aber
die können sie ja kaufen.
Ja, aber fest steht, dass die neue Strategie von ihnen ist, nicht ARM zu verwenden, sondern x86.
Genau.
Und das ist eigentlich nicht so flexibel.
Ja.
Und das ist auch schon ewig alt. Also.
Ach, ARM ist auch alt.
Ja, ARM ist halt eine RISC-CPU. Das heißt, die haben halt irgendwie einen ziemlich begrenzten... Umfang an CPU-Instruktionen und dann wird halt im Endeffekt so das Ganze auf diesem eingeschränkten Sprachsatz dann abgewickelt, genau.
Es gibt zur ARM-Architektur auch einen Chaos Radio Express Podcast,
ja, sehr empfehlenswert.
Den kann man sich auch mal anhören, wenn man jetzt hier nicht zufrieden ist oder einfach sich noch tiefer in diese Materie einhören will. Ich muss
mal selber einlöten einfach.
Von mir aus auch, da kann man dann in Check gehen am Wochenende hier, Tag der offenen Tür und sagt mal, ich möchte mal meine ARM-CPU löten.
Richtig, da bringen wir 2,5 Kilometer Kabel mit und dann machen wir die Flipflops.
Also ich habe schon von Projekten gehört. Ich habe andere Schuhe an. Ich habe schon von Projekten gehört, wo ein paar Leute eine PDP-8 oder so auf einer Hardware nachbauen wollen. Echt? Also irgendwie ein Hardware implementiert, aber ich glaube...
Ja, die 3 Transistoren kriegst du ja auch noch hin.
Vermutlich, ja, aber ich glaube, so ein ARM zusammenlöten ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, richtig. Wenn du Flipflops hast, 10-10 drin, da kannst du dann jede 10 ein Bit, kannst schon was speichern drauf.
Super. Ja, super, wunderbar.
Okay. Gut.
Dann haben wir als nächstes Thema etwas, was schon wieder obsolet ist, finde ich. Also Wild Fox. Sven, ja. Also ja. Brauchst doch kein Mensch mehr. Nö. Was ist es und warum brauchst du kein Mensch mehr?
WildFox ist eine Firefox-Distribution, die H.264 Support mit einkompiliert hat.
Wozu braucht man das?
Bisher braucht man das Ganze, um YouTube-Videos oder Vimeo-Videos zu gucken, ohne dass der Lüfter einen wahnsinnig macht.
Ja, aber Flash ist tot, H.264 ist demnächst auch tot. Wozu braucht man das?
Ja, richtig. Jetzt brauchen wir es ja nicht mehr, weil wir haben jetzt WebM und da wird überall Support dafür eingebaut werden und dann braucht man das nicht mehr. Gut, weiter. Nächstes Thema.
Gut, wir können ja jetzt zum Hauptthema kommen und die Depression dann ganz am Ende machen, oder?
Was war denn das Hauptthema?
Naja, wir haben hier so ein Spielzeug.
Also achso, das Spielzeug, was nichts mit Linux zu tun hat.
Ich dachte, wir würden über Froyo reden.
Froyo, was ist
Froyo? Frozen Joghurt.
Genau,
habe ich auch erst gestern gelernt, was Froyo eigentlich heißt.
Was?
Frozen Joghurt? Kennst du es nicht?
The Frozen Joghurt.
Das ist wie Eisnohne mit weniger Fett.
Genau.
Ja. Hä?
Denk mal nach. Wer vergibt Codenamen, die nach Süßspeisen benannt sind?
Wie Donut zum Beispiel.
Wie Donut.
Eclair.
Ja.
Aha, oder Cupcake. Lass mich doch mit Android zufrieden.
Ja, ja, genau. Breaking News. Ja, vorgestellt.
Ja, also Android 2.2 wurde angekündigt und soll. Ich habe schon von Benchmarks gehört, die von Leistungssteigerung um 450% sprechen.
Ja, weil sie tatsächlich nach unglaublich langer Zeit tatsächlich geschafft haben, einen Just-in-Time-Compiler einzubauen.
Eben auch die Frage,
ich dachte, sie haben
Benchmarks mit Just-in-Time-Compiler, der optimiert ja halt das Zeug raus, was du benchmarken willst. Ich kann auch einen Marathon laufen und sagen, ich kenne Abkürzungen.
Ja.
Einmal ums Haus.
Ja, nein, die haben überhaupt erstmal einen Just-in-Time-Compiler überhaupt mal drin.
Ja, das ist jetzt endlich mal ein Anfang, das ist schon.
Ja, also, die Sache ist ja die, das Problem im Just-in-Time-Compiler.
War das nicht Compiler Java 1.1 oder so? Oder 1.2, nee. Time-Compiler war Java.
Hotspot hat ein bisschen gedauert.
Ja, das hat bei Java auch ein bisschen gedauert. Das Problem bei Android ist halt, die Just-in-Time-Compilation saugt halt im Normalfall den Akku leer. Und das haben sie jetzt vermutlich irgendwie hingekriegt, ohne dass es den Akku leer saugt.
Ich habe gedacht, sie haben einfach eine 3 GHz CPU eingebaut und auch dann ist es irgendwie
ist eben die Frage,
300% schneller.
Was macht denn ein Just-in-Time-Compiler? Im Optimalfall kompiliert es mir halt auf Maschinencode runter und optimiert ein bisschen zur Laufzeit. Gut, ich meine, was das Nette ist, neue CPU-Instruktionen und sowas in der Art, kannst du einfach über ein VM-Update nachmachen,
genau. Dann
musst deine Programme nicht neu kompilieren. Das ist auf Handys aber recht egal, weil... Das ist
bei Java grundsätzlich.
Genau, aber das ist auf Handys ja eigentlich... Ich wechsle meine Handy-CPU
Darf ich mal kurz dazwischen... also wir müssen hier unterscheiden zwischen Java als Programmiersprache und Java als Runtime, weil auf Android läuft halt keine Java-VM, sondern eine Delvic-VM, die wieder ein bisschen andere Sachen macht.
Aber trotzdem Bytecode hat.
Ja, aber die hat Delvic-Bytecode, kein Java-Bytecode.
Ja, aber kein Native auf jeden Fall.
Nee.
Deswegen sind Just-in-Time-Compiler schon eine wichtige Sache.
Ja, genau, darum geht's ja. Darum sind die auch viel schneller geworden jetzt auf einen Schlag.
Genau. Ja. Ist eben auch die Frage, also ich meine, es ist schon nett, aber könnten die nicht einfach super vorkompilierte Binaries ausliefern? Macht ein Just-in-Time-Compiler zur Laufzeit wirklich so viel aus, dass nicht durch hochoptimierten Code?
Könnte man sich auch überlegen. Du meinst so in der Art, dass man so... da schon vorher irgendwie beim eigentlichen Kompilieren das Ganze mal durchlaufen lässt und dann nativen Maschinencode generiert. Und dass man dann Binaries, könnte man sich auch...
Ich meine, gut, macht natürlich Arbeit von schlechten Programmierern besser. wenn der irgendwie einen Loop doof gemacht hat oder so,
ja,
und der Just-in-Time Compiler kapiert es nach einer Zeit, dann macht er es natürlich schneller.
Ja.
Das ist schon ganz nett. Ja, ist.
Also ich glaube, da müssen wir jetzt mal abwarten. Da wird es bestimmt auch irgendwelche Vorträge auf der I.O. noch geben, was die jetzt da gemacht haben. Ich meine, da ist ja Google nicht so, dass die dann irgendwie das alles für sich behalten, sondern die geben da die Spezifikation auch relativ schnell raus.
Ja.
Und dann schauen wir mal.
Okay, gibt es sonst noch irgendwas Neues an Android 2.2?
Wer irgendwas gehört? Muss ich ehrlich gesagt
Flash sagen. Support.
Flash Support.
Super. Sollen wir das Fass jetzt auch noch aufmachen?
Ja? Nee, das interessiert eigentlich eh keinen.
Vielleicht also echtes Flash keinen. Oder Flashlight?
Echtes Flash. Ah, jetzt weiß ich erst, was ihr mit Flash meint. Ihr meint dieses Adobe Flash.
Ja.
Ja, damals, weißt du noch.
Damals vor langer Zeit.
Flash, ich hab gedacht, die unterstützen Speicher.
Jetzt. Ja, genau. Ich habe gedacht, hä, da ist doch bestimmt Flash drin. Was wollt ihr denn eigentlich?
Nee, da ging es um.
Wie schnell du das verdrängt hast, das Thema, ist echt erstaunlich.
Hey, Adobe hat sich da ja irgendwie auch noch, wie heißt dieses Rich Client Dingens, was die da bauen?
Flex.
Air? Ja, genau, Adobe Air Support soll noch irgendwie mit reinkommen. Aber ich weiß nicht, ob das dann von Adobe kommt oder im Android mit drin ist. Aber es interessiert eh keinen, weil das möchte keiner. Also ich möchte es nicht.
Ich fand die Air Runtime nicht schlecht, um ehrlich zu sein.
Also es ist natürlich schon ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viele Milliarden komische Flash-Spiel-Programmierer es im Internet gibt,
Die
wo
Sache,
ganz viele Hausfrauen stundenlang drauf vergnügen.
Aber
wenn das auf einen Schlag plötzlich auf dem Handy läuft...
Nee, die laufen nicht auf einem Handy. Aus dem einfachen Grund, weil diese kompletten Flash-Spiele auf so Sachen wie Mouse-Overs und Maus-Bedienung und Tastaturbedienung ausgelegt sind. Das hat man alles auf so einem Gerät halt nicht.
Doch, da haben die nämlich irgendwie, ich hab's leider ganz vergessen, aber es gibt so ein Demo-Video.
Also ich bin
10.1 und da kannst du, die haben so dieses Hover irgendwie nachgebildet.
Okay. Also ich bin momentan irgendwie der Meinung, dass selbst wenn es da drauf Flash gibt, wird nur ein geringer Prozentsatz der Flash-Anwendung, die es da irgendwie im Netz da draußen gibt, laufen überhaupt. Oder bedienbar sein, sagen wir es mal so. Weil
also wissen tut es noch keiner, aber die aktuellen Demos sind wirklich ganz...
Okay.
Also dass es irgendwie keinen Sinn macht, da sind wir uns ja einig. Aber es scheint irgendwie aber zu tun.
Es scheint zu funktionieren.
Genau. Okay.
Ja.
Okay, und weil wir ja... obwohl, gibt es noch was Android-mäßiges?
Ja, also, noch eine, aber es ist natürlich eine Kleinigkeit. Und zwar, die haben ja bisher immer das Problem, dass ja die verschiedenen Devices, die haben verschiedene Android-Versionen.
Ja,
und ein
großes Problem
ist großes das. Problem, genau, weil es ist ja so, dass ja Google keine Telefone selbst herstellt, wenn man von dem Nexus One einmal absieht, aber auch das wird nur in Lizenz gefertigt. Und das heißt, die stellen ja nur das Betriebssystem zur Verfügung. Da kommt jetzt irgendein komischer Hersteller, wie sagt Sony Ericsson, sagt... Ach, mach ich mal, nehme ich mal den Source Code, ist ja Open Source. Ja, aber wenn ich jetzt dasselbe habe wie die anderen, ist ja blöd. Deswegen mache ich da noch ein bisschen Quatsch dazu. Irgendwelche komischen Quatsch. 3D, dreht sich durch die Gegend, Twitter, irgendwas Interface. Sprich, ich patch an diesem Code rum und packe das auf meine Handys. So, wenn es Google, wie sie ein Update rausbringt, machen sie ja ziemlich schnell, die entwickeln ja super schnell voran, dann haben jetzt die ganzen Hersteller ein Problem, weil dann müssen sie erst ihr komisches 3D, Twitter, wie habe ich es genannt, wieder backporten. Und das schaffen die nicht so schnell. Deswegen sind die ganzen Telefone auf uralten Android-Versionen. Und das kann natürlich Google auch nicht so wirklich ändern. Aber was wir machen können ist, und es gibt seit 2.2 jetzt, dass diese ganzen eingebauten Applikationen, also Maps und E-Mail und was auch immer, sind Applikationen, die es im Market zum Runterladen gibt. Das heißt, die kann man unabhängig vom eigentlichen Betriebssystem werden die abgedatet. Das heißt, wenn jetzt auf irgendeinem Telefon noch eine alte Android-Version läuft, dann ist es wahrscheinlich ziemlich wurscht irgendwann. Vielleicht ein bisschen langsamer oder kann vielleicht irgendwie ein ganz Advanced-Feature nicht, aber die ganzen Features, wo die User sich eigentlich dafür interessieren, die updaten sich einfach über den Store ganz normal und dann ist das Problem so ein bisschen entschärft.
Ist es, weil eigentlich Google lizenziert die ja, das ist ja with Google, bedeutet ja mit App Store, mit YouTube, mit Maps und sowas in der Art. Sicher, dass die dann auch für ältere Telefone da sowas kostenlos?
In Sachen, da werden noch Anwendungen abgedatet. Die einzige Anwendung aus dem normalen Funktionsumfang, die von Google mitkommt, ist eigentlich Maps, die regelmäßig über den Store abgedatet wird. Also für YouTube und den Market und so gibt es eigentlich keine Updates.
Genau, das ist neu mit 2.2.
Ah, okay.
Das heißt, die werden auch der Browser und das E-Mail-Programm und sowas sind jetzt unabhängig vom Core und werden unabhängig abgedatet.
Kann man die sich auch drauf machen, wenn man ein Nicht-With-Google-Handy hat? Weißt du jemand, wie die Lizenzierung aussieht? Weil das war ja immer
das. Bin ich, ehrlich gesagt,
überfragt. Also, das mit With Google ist. Also, spannend sind ja zum Beispiel diese komischen Tablets. Wie heißen die jetzt nochmal? Arcos, genau. Die laufen mit Android und das sind, glaube ich.
Diese MP3-Player.
Ja, genau, die inzwischen halt auch mehr können. Mhm. Das sind, glaube ich, die einzigen Geräte, die ich weiß, die jetzt nicht wirklich autorisiert sind von Google. Mhm,
genau,
die haben keine. Auch keinen eigenen, die haben nicht Zugriff auf den Google Market, die müssen es aber selbst nachmachen. Mhm.
Also was wir nochmal, wenn wir jetzt gerade bei Android waren, vor kurzem gab es die ersten funktionierenden Builds von Cyanogen Mod.
Was für ein Ding?
Von Cyanogen Mod. die auf einem G1 liefen. Also Cyanogen Mod ist so eine Android-Distribution, die sich im Endeffekt den Open Source, also den offenen Source Code nimmt und die neueren Versionen auf alte Telefone portiert.
Ah, okay.
Grundlegend. Also das habe ich zum Beispiel auf meinem Telefon, daher habe ich jetzt da auch so einen Browser drauf, der zum Beispiel von Android 2.0 stammt. Der kann dann schon HTML5 und Multitouch und so. Und da gibt es jetzt mittlerweile funktionierende Builds, die noch im Teststadium sind, die Android 2.1 auf zum Beispiel einem G1 oder einem HTC Magic erlauben. Und somit kann man dann irgendwie mit ein bisschen Rumgefrickel auch noch so neuere Versionen auf alle Telefone bringen.
Okay.
Was ja auch so bisher immer so der größte Kritikpunkt an den ganzen Geschichten war.
Mhm. Und dann noch die letzte Neuerung, da höre ich auch völlig auf, ist jetzt hier Support für Tethering. Was natürlich die ganzen Mobilfunkhersteller wieder abschalten werden oder irgendwie unglaubliche Zusatzgebühren verlangen werden, aber grundsätzlich kann das Gerät es. Und anscheinend habe ich jetzt hier auf Twitter gerade gelesen, haben die bei der Demonstration wegen der Google I.O. Keynote, die jetzt ja gerade läuft, haben die praktisch mit Hilfe von einem Android 2.2 Telefon ein iPad ins Internet gebracht.
Ja.
Das war anscheinend die offizielle Demonstration.
Dazu muss ich aber sagen, wenn man ein geroutetes Android-Telefon hat, dann geht es schon seit über einem Jahr.
Klar.
Also
ich fand nur lustig, dass sie quasi sagen.
Oder ein Palmpre.
Dank uns kann jetzt hier irgendwie ein normales iPad auch online.
Also
hat eine gewisse Ironie.
Also dieser Tethering-Support, der ist an Cyanogen-Mod auch integriert, der ist ziemlich gut, da geht es über USB. Also man steckt das Handy an und es wird dann als USB-Netzwerkkarte erkannt und dann macht man da ein DHCP drauf und hat Internet. Geht ziemlich problemlos. Was man früher auch schon machen konnte, war, dass es da so Apps gab, die haben dann einen Wi-Fi Access Point aufgemacht.
Klar.
Und auf den konnte man sich einloggen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie in Android 2.2 so hingekriegt haben, dass es...
ist es halt offiziell drin und mit einem Knopfdruck eingeschaltet. Und
ja, genau.
Hausfrontauglich.
Ja, das mit einem Knopfdruck war bisher auch so der Fall. Die Problematik war nur, dass dieser Access-Point-Modus dein Handy schneller leergesaugt hat, als du per USB Strom nachladen konntest.
Wird auch im Winter schön warm.
Ja, das wird auch relativ warm, ja.
Ernsthaft? Moment, das braucht mehr Strom
als
USB? Also wenn du es einsteckst,
dieser Access Point,
trotzdem leer.
Ja, ja, dieser Access-Point-Modus, also man hat das Ding am Rechner dran und macht mit dem WLAN.
Und es wird trotzdem leer.
Und es wird trotzdem leer.
Wenn du einen netten Rechner hast, gerade die MacBooks können ein bisschen mehr Strom auf den USB-Port geben, als eigentlich nach Standard möglich sein sollte. Aber wenn du einen Standard gemessen hast, dann wird es ein bisschen knapp.
Aha. Gut, also wir freuen uns auf Android 2.2 und die Sachen, die da irgendwann mal kommen werden. Vielleicht haben wir ja auch bald mal so ein Telefon oder so. Jedenfalls noch was ganz, ganz Tolles, Neues von der Google I.O. Die können jetzt auch fernsehen.
Was?
Es gibt jetzt den Google TV. Aha. Und das ist irgendwie Android mit Flash und Google Voice und Google, such mich mal auf der Google TV Box.
Ist das jetzt, ich wiederhole mich gern nochmal. Was?
Und vor allem, warum?
Ist das jetzt ein Gerät oder jetzt eine Software? Ingo,
weil es geht.
Nein, was
Ingo, ist so wie dieses Wikipedia Offline Teil
oder? Ja. Was ist denn das? Ist es ein Gerät oder ist es eine Idee oder
Ich lese nur nebenbei hier Twitter.
Und kann man das runterladen?
Und es gibt auch den Market da drauf, auf diesem Web TV Box.
Ah, ist eine Box.
Google.
Ist das eine Box?
Chrome Web Teil.
Oder ist es dann im Fernseher eingebaut oder ist es was ist das?
Ja, weiß ich nicht.
Also. Ja, mit dem Elektronikkonzern Sony wollen sie es wohl ankündigen. Ein Internetfernsehprojekt.
Ja. Ich weiß auch nicht, wozu man das bräuchte, aber. Hey, aber VPR ist auch drin. Ist
bestimmt Open Source.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich so eine Konkurrenz zu, was gibt's denn da, Hulu oder wie heißt das andere? Netflix und so.
Wow, und Migo wird ja demnächst auch auf Fernsehen laufen. Die kommen alle auf Fernsehen.
Nee, ich glaube nicht, dass die sich wirklich auf Content, also die machen, glaube ich, eher so
die machen ein Betriebssystem.
Widgets und so Gedöns.
Ja, aber da kann man sich ja dann im Endeffekt so als Anbieter von so Content-Zeug da eine Abwehr schreiben und dann kann man da irgendwie Netflix-Videos drauf gucken.
Oder YouTube, da gibt es ja Google, gehört auch YouTube und YouTube kannst du jetzt ja seit neuestem auch Geld verlangen für deine Indie-Filme oder so.
Ach echt?
Kann man auch machen. Hab ich neulich immer gesehen.
Und wie wird das abgewickelt? Über Checkout oder?
Nehme ich stark an.
Okay.
Zahlst dann halt irgendwie, kannst du angeben, wie viel das kostet, das Ding zu sehen und dann kannst du halt bei YouTube, wenn du da einen Account hast, ist es ja, glaube ich, auch fast gleichzeitig ein Google-Konto, oder? Ich weiß gar nicht. Und ist ein YouTube-Account ein Google-Konto?
Ja.
Man muss es aber irgendwie so freischalten.
Also das ist ja so, du machst irgendwo bei einem Dienst so einen Account und wenn du dann einen anderen haben willst, dann sagst du, ja, hier mein Google-Konto und jetzt möchte ich den Dienst nutzen, dann bist du da drin.
Genau. Ja, da kannst du dann bald deine Serien über YouTube und Google und überhaupt und Fernsehen.
Ich meine, wenn das schön implementiert ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Erfolg wird.
No. Ja, und ich meine, da ist auch Flash drin. Ich meine, gut, wer weiß, wer braucht Flash, aber auch das gibt's. Also es wird halt so ein Betriebssystem irgendwie mit Content Delivery, Network.
Wird auch mal Zeit, weil Fernseher, was die jetzt heutzutage schon können, so
aber
Facebook und Twitter und
Videos. Aber ist Fernseher nicht sowas von out?
Ja. Jetzt, das machen sie ja wieder in, weil du jetzt halt auch während dem Fernsehen twittern kannst.
Ja, aber das kann ich auch mit dem Rechner machen. Mit einem
großen Oder mit dem iPad.
Richtig. Oder?
Was ja hier liegt.
Sollen wir mal zum iPad kommen?
Lange, jetzt habe ich die Pointe.
Ja.
Sorry. Ja.
Der Jens spielt hier schon fleißig
mit. Das liegt auch gerade, das steht gerade so vor meinem Laptop und ich lang im Aussehen auf den Touchscreen vom Touchpad und denk so, hä, wo ist die Maus? Ach nee, scheiße.
Tja, das hat keine Maus. Schlecht, ne? Blöd, schmeiß es weg. Wer braucht sowas eigentlich?
Ja, eine Maus-App.
Brauchst eine Maus-App. Ja, Marc war in Amerika und hatte irgendwie Langeweile und zu viel Geld und hat sich eins geholt.
Richtig.
Oder wie war das?
So war das, ja. Was? Ja.
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 Und? Was sagst du?
Kannst du jetzt die Frage beantworten? Die Frage, alle Fragen, was mache ich damit?
Du bist zu faul, den Rechner anzuschalten und hast deswegen das iPad bei dir in der Küche und hörst darauf Podcasts und dann.
Aber das kann ich alles
auf dem Telefon? Ja.
Oder
auf dem Telefon geht's, aber es ist ein bisschen fricklig, der Miniscreen und hier iPad hat halt Speicher ohne Ende und Akku ohne Ende und Telefon habe ich auch immer gern geladen. Und ja.
Was genau macht ihr da?
Jens spielt
Keine Ahnung. Ich lese
Angry
auch,
Birds.
Ich lese auch gerne PDFs drauf. Bevor ich dann wirklich am PC so rumsitze, dann lümmel ich lieber auf der Couch. Das geht zwar auch mit so einem Netbook halbwegs anständig, aber so mit Touch-Interface ist das Ganze doch schon angenehmer und kann halt auch PDFs so richtig schön mit Farben und Zeichnungen und Gedöns darstellen. Und ist natürlich im Gegensatz zu E-Paper, geht es ein bisschen auf die Augen, aber gerade ich lese meist nur das technische Zeug mit und da hast du eh nicht vor, 10 Stunden am Stück irgendwie da drin rumzuschmökern, sondern da liest mal irgendwie 1,5 Stunden und dann hast du auch schon was zum Nachdenken.
Also ich muss sagen, das PDF habe ich mir jetzt gerade mal angeguckt. Die Ansicht und gerade auch bei der Displaygröße und bei der Bildschirmqualität, das sieht schon gut aus. Also da kann man sich auch vorstellen, so gerade so Technikrahmen, so Dokumentation und so, wenn man dann mal irgendwie mal keinen Rechner zur Hand hat oder so, da drauf mal ein bisschen so ein paar Seiten da PDFs zu lesen, das ist echt schick.
Ja.
Besser als auf dem iPad. Auch ein gutes Gefühl.
Es ist jetzt, also ich meine, technische Dokumentation, das kann ich ja auch so auf dem Rechner aufnehmen.
Ja, kannst halt auch mal mit rausnehmen.
Ja, die Sache ist halt die, also so ein Rechner, den halte ich halt nicht einfach mal so auf der Couch vor mir irgendwie. Ja, mach das mal eine Weile, Ingo.
Oder blätter mal.
Ja, oder blättern oder rein und rauszoomen. Also gerade von
das ist toll.
Ja.
Netbook ist toll.
Scheiße, guck dir mal das an.
Was wiegt das Netbook eigentlich?
Das Netbook wiegt ganz bisschen mehr als das iPad. Okay. Ganz bisschen. Das wiegt 700 Gramm, ne?
Ungefähr doppelt so viel.
Kann
das wiegt knapp ein Kilo.
Okay.
Netbook ist schon nochmal ein Tick schwerer.
Nee, es ist nur, weil du es an einer Ecke hältst. Wenn ich das an einer Ecke halte, dann wiegt es auch genauso viel. Du musst es natürlich beides in der Mitte halten, wenn schon denn schon.
Genau. Trotzdem schwerer.
Ja, die Gewichtsverlagerung ist eine andere. Halt's in der Mitte, du Keks.
Ist immer noch schwerer?
Ja, es sind 300 Gramm.
Es ist 3 Kilo leichter geworden. Nein, es ist immer noch ein bisschen schwerer.
Ja, 300 Gramm vielleicht, wenn überhaupt. Das sind
300 Gramm und 300 Euro, oder wie war das? Was kostet das?
Ja, das hat hier 249 gekostet.
$500.
Ja, siehst du, wegen 300 Gramm weniger.
Ja, da kriegst du noch Gramm für dein Geld hier.
Genau.
Auch nicht weniger.
Genau, überhaupt. Das sparen
sie. Nee. Ist eigentlich ganz nett, gerade auch, wenn der die. Es gibt halt so viele Apps dafür. Für jeden Dreck gibt es irgendeine App. Kannst du keine Ahnung, Netflix zum Beispiel ist eine echt super Sache. Kannst du auf dem iPad, wenn du dann so einen Netflix-Account und eine US-IP hast, kannst du halt echt für, was sind es denn, $8 pro Monat, kannst du dir TV streamen, so viel du willst, Filme streamen, so viel du willst, kannst du auf dem iPad anschauen, ist von der Größe her, ist okay, so ein bisschen auf der Couch, wenn es jetzt kein riesen Blockbuster sein muss.
Das ist schon irgendwie lustig, also man kann ja mit der ganzen Hand irgendwie so drüber gehen, so zack.
Ja, also ich finde gerade diese Touch-Bedienung, die ist halt wirklich gut umgesetzt und da macht halt so das PDFs-Lesen auch wieder einigermaßen Spaß, da man relativ intuitiv scrollen und zoomen und so kann.
Ja, also ich kann mir das echt auch gut vorstellen, also ich liege oft rum irgendwo und
Student halt.
Du liegst oft rum und so.
Ich bin aber gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, aber ich ab und zu liege ich halt doch mal rum. Dann liegst du rum, und dann habe ich halt auf der Couch irgendwie meinen Laptop, der ist gut 17 Zoll, ist halt ein bisschen assi, ich gebe zu. Und gehe dann so durch meine RSS durch oder schaue halt auf irgendwelchen Nachrichtenportalen mal ein bisschen rum, lese ein paar Artikel auf Zeit oder keine Ahnung. Und ist natürlich mit dem Laptop mittelgeil, vor allem wird der dann auch ziemlich heiß. Mittelgeil. Und irgendwie, naja.
Das mit dem iPhone ist vielleicht.
Es halt dann oft ein bisschen arg popelig. Und jetzt, wo ich das mal das erste Mal hier so gesehen habe.
Ist dann auch schon eher endgeil, oder?
Ja. Da kommt endgeil schon. Nee, aber es ist, also ich glaube, das macht das Ganze schon cooler so. Also dieses ganze Konsumieren von Medien.
Auch gerade nett während dem Arbeiten habe ich es immer gern einfach mit einem E-Mail-Client offen zum Beispiel oder Twitter-Client, dass ich halt nicht auf meinem PC das Ding jetzt hochpoppen habe und es nervt mich, sondern wenn ich will, schaue ich halt mal kurz nach rechts und kann dann da eine E-Mail wegflicken oder sowas in der Art. Das ist also
man braucht es wahrscheinlich einfach, oder?
Also gerade Sachen, die ich momentan eigentlich unterwegs viel auf dem Telefon mache und mir eigentlich dafür das Display zu klein ist, da könnte ich mir das schon gut vorstellen.
Ja, wobei ich also nicht mitnehmen so würde, also
grade, unterwegs ja, oder sagen wir mal so, man ist irgendwie, man sitzt auf der Couch oder man ist irgendwo so
Zugfahrt
oder so.
Zugfahrt ist super.
Genau, und man möchte da jetzt irgendwie RSS-Feeds lesen oder man möchte sich irgendwie mal kurz eine Serie angucken oder so. Ich glaube, dafür ist das echt gut geeignet.
Also ich bin auch jetzt geschäftlich, ich bin ja öfters bei irgendwelchen Kunden fort und stelle denen irgendwelche Sachen vor, seien es Filme, Fotos oder irgendwelche Webkonzepte. Und dann liegt das Ding auf dem Tisch und man blättert mal so durch die Website durch, die Scribbles, das kann ich mir auch ziemlich cool vorstellen.
Ja, sicher. Was auch natürlich super ist, ich benutze zum Beispiel Offline-Pages oder gibt auch Insta-Paper ist ungefähr dasselbe. Mhm. Habe ich jetzt halt in meinem Browser so auf jedem PC, wo irgendwo im Geschäft oder zu Hause rumsteht, habe ich halt so ein kleines Bookmarket, wo einfach draufsteht Read Later. Ja. Mir geht es oft so, dass ich halt sage, ah, geiler Artikel, aber der ist jetzt eigentlich zu lang, da habe ich jetzt nicht einen Kopf für. Und da kriege ich einfach drauf und dann kann ich jedes Mal, wenn ich denke, ja, habe ich jetzt eigentlich Zeit, mir ist ein bisschen langweilig, iPad rausholen und sagen, hier, komm mal her und kann mich irgendwo einfach auf der Couch rumwälzen und die ganzen Artikel lesen.
Also du liegst auch ab und zu mal rum. Ja?
Ich stehe ja fast
nur nicht. Du bist nicht der Einzige, wenn der ab und zu mal
rum. Nee, nur.
Aber zu dem Instant-Pap, das habe ich mir gefragt, das ist irgendwie so ein begegnet man immer öfter jetzt so und ich habe mich gefragt, warum braucht man das nochmal, wenn man in seinem RSS-Reader auch sagen kann, Favorit und
gut, Instapaper ist halt der Vorteil, dass er dir das komplette Layout aus der Seite raushaut und einfach nur einen Text da lässt. Das ist ein anderes Modell. Offline-Pages nimmt einfach nur die HTML-Seite und Instapaper holt dir den Text aus der Seite raus. Und du kannst es dann ganz normal lesen, ohne Werbung und ohne komische Formatierung, sondern einfach schwarz auf weiß in einer anständigen Schriftart und gut ist. Also keine Ahnung, was halt.
Aber bei so Blogs stand oder so, da will ich ja auch öfter mal dann das Blog-Layout haben dazu.
Genau,
oder?
Da ist dann Offline-Pages wahrscheinlich besser, auch gerade wenn viel Bilder drin sind, aber wenn es echt nur so eine Glosse oder sowas in der Art ist und dann kannst du halt echt auf dein Layout komplett, kann dir egal sein, kannst auch, wenn du es nicht magst, kannst du im Programm einstellen, was du willst. Und
aber ich dachte mal irgendwie, das mache ich in meinem RSS.
Ja, geht auch. Geil. So, das wäre ja, darauf warte ich eigentlich noch, dass es Instapaper oder Offline-Pages sich die aus dem Google Reader oder sowas,
die gestarten Icons. Es gibt die Read It Later List. Die benutze ich zum Beispiel und ich hatte da auch mal irgendwo was in Optionen gelesen, dass man da mit Google Reader synken kann. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert.
Ist Read It Later List auch so ein Bookmarklet oder?
Das gibt es als Firefox Plugin, das gibt es als Bookmarklet. Und das Firefox-Plugin macht im Endeffekt auch ähnliche Sachen, wie du gerade beschrieben hast. Das kann sich auch die komplette Seite dann offline holen. Damit kann man irgendwie mehrere Clients synchronisieren und so.
Gibt's wohl auch auf dem iPhone. Ist das natürlich.
Es gibt auch irgendwie so eine Android-App, wo man dann irgendwie als Shared Link, wie nennt man die Dinger, die das entgegennehmen? Ja, auf jeden Fall, also wenn man auf Share Link klickt, poppt dann das Programm auf und man kann da irgendwie sagen, jetzt read it later. Mhm. Geht auch. Und jo, ja. Taugt.
Wie sind iPhone-Apps auf dem iPad?
Klein, wenn du keinen Jailbreak hast. Also sie haben halt die iPhone-Apps auf iPhone-Größe und du kannst dann die Pixel verdoppeln. Das ist okay für Spiele zum Beispiel, ist total scheiße für Facebook. Zum Beispiel Facebook ist so die Applikation von Facebook. Gibt es fürs iPhone, gibt es noch nicht fürs iPad. Und da ist halt der Text einfach doppelt so groß. Da hast du Riesentext, kannst aber wenig auf eine Seite kriegen. Da gibt es aber, wenn du einen Jailbreak hast, die, wie hieß es, Full Force heißt es, glaube ich. Das ist so ein Hack, da kannst du dann sagen, bitte mach die, sag dem iPad, dass das keine iPhone-Anwendung ist, sondern eine iPad-Anwendung. Und im Normalfall geht es dann auch bei den meisten Anwendungen einfach gut, dass die dann auf nativer iPad-Auflösung laufen.
Okay.
Außer der Entwickler hat irgendwas ganz komisch, eigene Menüs gebaut oder sowas und ist da trotzdem in den App Store gekommen. Dann versaut es dir ein bisschen was, aber iPhone-Anwendungen, ja.
Jailbreak geht wie einfach?
Im Moment anstecken, ja sagen, fertig. Ist okay. Also echt ein Klick, wirklich nicht mehr.
Was?
Unter Windows und Mac leider nur.
Verbockt man sich da irgendwas durch?
Nö.
Also tut dann irgendwas nicht mehr?
Natürlich auf eigene Gefahr, aber.
Ja, nee. Klar, nee, so irgendwie kann ich den iTunes Store alles, kann ich immer noch alles, normal alles
prima. Alles wie du willst.
Plus also so wie auf dem iPhone, oder?
So wie genau wie auf dem iPhone, richtig. Und also ich mag es nicht so, wenn sie so Systemerweiterung installieren, aber gerade um so. Der Hack ist ganz nett und ich mag es natürlich auch, dass ich dann per SSH auf das Ding kann und mir irgendwie per SCP über WLAN da Zeug draufschieben kann, wenn ich lustig bin. Das ist ganz nett. Dann muss ich auch nicht mehr zu iPhone connecten, um da irgendwie eine neue PDF draufzuschieben oder ein neues Video. Es gibt ein VLC für iPhone, was dann auch auf dem iPad funktioniert, der dir dann Videos aller Art anzeigen lassen kann. Und ja, ist Jailbreak, nette Sache. Ich mag es nicht für Systemzeug, weil muss nicht sein, aber ja, ganz lustig. Sonst so.
Also ich kann es irgendwie zum Spielen, finde ich es ganz nett, aber ansonsten...
Was ist denn ein Kritikpunkt so?
Ich habe keinen Kritikpunkt, ich weiß bloß nicht, ob ich es irgendwie bräuchte. Also bei einem Telefon...
Braucht man den Gadgets überhaupt? Das ist wieder die andere Frage.
Ich bin ein bisschen vom Handy weggegangen dadurch. Ich habe früher auf dem Handy habe ich halt den Podcast klein gehabt.
Aber und das Ding hast du doch nicht, trägst du doch nicht mit dir rum zum Podcast hören, oder?
Ja, aber zu Hause, wenn ich in der Küche irgendwie bin und da halt jetzt nicht einen Laptop in die Küche stellen muss, sondern nehme ich halt das iPad, dann muss ich den Laptop nicht aus seiner Verankerung reißen und der USB anstecken und so.
Man kann auf jeden Fall einen Kopfhörer anschließen, oder?
Ganz normaler Kopfhörer, ja.
Ah, ja. Ich glaube, für RSS-Feeds ist es irgendwie cool.
Ja,
das kann ich mir so vorstellen. Das ist, glaube ich, auch so eine Killer-Applikation, einfach Feeds und Artikel zu lesen und
also
so.
Also ich gucke auch... öfters mal irgendwelche Tutorials mehr an, auf irgendwelchen oder auch sonstige Videos online. Mhm. Und da kann ich es mir auch gut vorstellen, weil es einfach ein bisschen sichtbarer ist als auf dem iPhone.
Das ja. Und natürlich im liegenden Zustand, glaube ich. Wenn man mal so rumliegt irgendwo, also wie zum Beispiel. Also ja, zum Beispiel, also zunächst mal nachts liegen die Fälle voll weg. Und da gibt es ja auch den praktischen Bettschalter ja an der Seite.
Ja, genau. Den
Bettschalter. Musst du vielleicht dazu sagen, was das sein soll.
Ja. Beim iPhone. Oh.
Genau.
Weil 10% ja remaining.
Derjenige, der versucht hat, auf irgendeinem so modernen Smartphone schon mal im Bett irgendwie was zu lesen, hat das Problem, dass man ja dann eigentlich zwar auf der Seite liegt, aber nicht will, dass der Bildschirminhalt sich dreht, weil er dann eigentlich dann doch wieder 90 Grad falsch ist. Und da haben die netterweise extra den Bettschalter hier eingebaut. Mhm. Da verhindert dann das Drehen.
Ich meine, wenn man das dann, wenn man im Bett auf dem Rücken liegt und das Ding hochhält, dann hat man auch einen guten Trainingseffekt, glaube ich.
Ja, weil das so schwer ist.
Wir sind ja ein Linux-Podcast, vielleicht jetzt da mal überleiten, wie sich das Ding denn unter Linux verhält.
Ja, also, bitte, auf jeden erzähl Fall. Mal.
Oh. Da gibt es die LibiMobile-Device. Also ich weiß noch, früher mit dem iPhone 2G war der Horror, ging eigentlich gar nichts und nur mit sehr viel Gefrickel. Jetzt gibt es die LibiMobile-Devices zum Beispiel in Ubuntu schon standardmäßig drin. Also die neueste Ubuntu 10.0. Da kannst du einfach dein iPad anstecken und dann erkennt der das iPad als Digitalkamera erstmal. Du kannst dann ohne Jailbreak, erstaunlicherweise, kannst du dir einfach deine...
dreht ja gar nicht.
Grad verwirrt. Ja, du kannst ausstellen, dass manche Anwendungen sich drehen dürfen. Zum Beispiel der VLC vor iPhone ist halt auch so ein mies gefrickeltes...
ich glaube,
Portierungsdingens.
Das ist VLC, deswegen
tut der VLC nicht. Macht es nicht. Der macht es auf eine ja, der Apple eigene.
Der schüttelt hier und schüttelt und schüttelt.
genau. Auf jeden Fall an Ubuntu anschließend ans Neueste kriegst du deine Bilder. Du kannst auch per GTK-Port deine Musik rüber synchronisieren. Zerstört dir, glaube ich, die Hörcounts ein bisschen vielleicht oder die letzten.
Darf ich kurz eine Frage stellen? Also ich habe das Problem mit meinem iPod. Wenn ich da Sachen drauf synchronisiere, dann brauche ich da erstmal so eine Git-Version von diesem von der libgpod. Psst.
kann auch Klavier drauf spielen.
Damit ich da überhaupt drauf komme. Und da hat bei mir irgendwie das Synchronisieren von den Podcasts zwar funktioniert, die waren da drauf, aber er hat sich nicht gemerkt, an welcher Position ich war. Und ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich dann halt irgendwie einen iTunes in der VM habe und da drauf zugreife.
Richtig. Das funktioniert eigentlich. Der macht es dir beim Hash-Berechnen, versaut er dir, glaube ich, irgendwie die.
Irgendwas geht da kaputt unterwegs. Richtig.
Wie Apple das ja macht, ist, die haben ja ihre komische. Die speichern ja jetzt nicht einfach die Dateien da drauf, sondern die speichern auch einen Haufen Metadaten.
Ja.
Und die Metadaten signieren sie irgendwie mit einem kryptografischen Hash noch im Endeffekt. Und das war eigentlich auch immer das Problem, warum er auf dieses Ding nicht zugreifen konnte. Ihr habt Klavier gespielt, erstaunlich.
Wow. Hey, du kannst mehr als alle meine Entchen.
Respekt. Ja. Ich kann Freude, schöner Götterfunk am Anfang. Egal.
Freude, schöner
Götterfunk. Ja, zeig mal.
Tochter aus Elysium.
Du musst. Okay.
Wetterfunken.
Okay, ich höre auf einfach.
Na gut.
Aus Elysium.
Auch noch. Zusätzlich.
Mach mal bitte weiter, der Ingo fängt an zu singen.
Ja.
Scheiße, der Ingo fängt an.
Es lenkt einfach ab.
Ja.
Genau, wo waren wir genau? Podcast geht auch nicht so richtig. Pfui.
Ingo, aus.
Aus.
Was ist denn das? Ist das eine Gitarre?
Ich rede jetzt nicht weit. Ja,
ja, vielen Dank. Wunderbar, weiter so.
Genau, Podcast, also das geht nicht so richtig. Du kannst, erstaunlicherweise kannst du sogar so Sachen machen, wie die unter Linux die Position der Icons verändern. Da gibt es auch Anwendungen für.
Ja, habe ich gesehen. Fand ich voll krass, dass es unter Ubuntu jetzt echt geht. Dass
sie kriegen. Sie haben soweit ich weiß, haben sie den Netzwerktreiber irgendwie. Kannst du das Ding, also wenn du ein iPad 3G hast oder wenn du kein WLAN im Laptop hast und das WLAN vom iPad weiterleiten willst oder so, keine Ahnung, kannst du das Ding halt auch als Netzwerkdevice ansprechen, was ganz lustig ist. Und geht erstaunlich gut eigentlich. Also ich hätte mit weniger gerechnet. Und sind jetzt auch dabei, dass sie irgendwie die kompletten Geräte-Backups darüber machen wollen und so. Und alles ohne Jailbreak, also einfach mit dem Auslieferungszustand von dem Gerät. Nett. Libi-Mobile-Device, viel Arbeit geleistet.
Gut.
Genau.
Du hast dir jetzt die 16 GB-Version gekauft.
Richtig.
Und zwar die mit ohne UMTS.
Richtig. Weil ich benutze es echt nur zu Hause und warum, also müsste ich so eine blöde Karte reinstecken und mehr als 16 GB. Ich habe auf dem iPhone kam ich mit 8 immer aus und da hatte ich Musik drauf. Da habe ich jetzt nicht mehr Musik drauf. Also ich wüsste nicht, wozu ich mehr brauchen sollte. Aber und 3G, wie gesagt, ist bei uns ja in Deutschland. Irgendwo ein kleines SIM kaufen und sonst was. Muss nicht.
Muss nicht sein.
Also der Bildschirm, der ist schon ein bisschen spiegelig. Wenn es anders ist, okay, oder? Und fettet halt ziemlich schnell.
Ja, das ist schon klar. So ein Ding. Also man sollte sich so eine Schutzfolie kaufen, die ein bisschen weniger fettet. Aber ja, es ist halt Touchscreen.
So. Und ich finde auch so, so wie der Bildschirm jetzt ist, ist so ein... also es ist nicht ganz so glatt wie auf dem iPhone.
Er rennt sich ab.
Der bremst so ein bisschen.
Das ist genauso auf dem iPhone, wenn du mal ein neues iPhone bekommst. Ich hatte mein 2G damals, war kaputt, und ihr mir neues geschickt. Kriegst auch zurück und denkst dir, ach du meine Fresse, was ist denn da los? Und okay. Allein durch das ganze Touchen reibt sich das irgendwann glatt. Also das ist einfach nur,
weil
also
es ist noch so ein bisschen
jungfräulich.
Man muss entweder ganz trockene Finger haben oder so, sonst bremst es einfach ein bisschen.
Ist da dann also auch so diese Oilophobic-Beschichtung drauf, dass da...
Was? Oil of Olas?
Nee, das ist so... Da gibt's so die neuen iPhones haben ja so eine fettabweisende Beschichtung, dass man da einfach mal kurz drüber wischen kann und dann ist das wieder sauber, dass da das Fett nicht so dran haften bleibt, also von den Fingern.
Also
ist das
hier, da auch so? Also wurde gerade mit der Hose gereinigt. Ich würde sagen, ja.
Es ging gut weg.
Also ging gut weg.
Schon okay.
Okay, gut, dann...
Man muss halt öfter mal drüber wischen. Vielleicht ist auch ganz gut, dass er so ein Brillentuch dabei hat. Kann
man mal liefern sie mit sogar. Eins der wenigen Sachen, die mitgeliefert werden. Ein Putztüchlein. Oh, Moment, oder?
Nee, ich glaube, das wird da nicht mehr mitgeliefert. Sondern da,
das ist bei Zubehörzeug dabei. Protector dabei oder nicht? Ich habe eins, darauf kommt es an.
Hast du auch diese Tasche da zum Aufstellen?
Und so? Nicht die Originale gekauft. Bräuchte ich jetzt ein bisschen. Ich habe so ein billiges China-Modell, weil ich gedacht habe, ja, die Originale ist so ein bisschen eigentlich nur Gummi. Und richtig nett gemacht, wieder super designt. Also Verpackungen können sie ja echt schön designen. So kannst falten und dann steht das Ding irgendwie. Aber ich habe gedacht, nee, kaufe ich mir so ein billiges Ding aus China von Amazon. Kostet irgendwie 10 Euro und musste nicht $35 für zahlen oder so für blöde Tülle. Und ja, hab's jetzt auch nicht, ja, ist ein bisschen schlechter, aber was soll's.
Also neben dem Spiegeln hätte ich mir tatsächlich die 100 Euro mehr ausgegeben für UMTS. Also ich merke es jetzt bei dem IPC, den ich ja jetzt echt die letzten paar Tage immer benutzt habe, irgendwie den großen, der große Langweilzig, glaube ich gerade, den habe ich echt schon lange nicht mehr angehabt. Und ich vermisse es total. Also es gibt so viele Situationen, wo ich ihn aufklappen würde, was machen würde und dann denke, ah scheiße, hast du ja wieder kein Internet.
Ja, du brauchst halt auch für alles Internet, was du machst.
Halt also, ja, ich saß halt, war halt letztens wieder irgendwo, was weiß ich, ständig unterwegs und dann entweder fragst du halt alle Leute nach dem WLAN-Key oder du willst dich einfach mal in ein Restaurant setzen und wie man es halt so macht, die Geeks haben ja immer ihr Spielzeug dabei, also willst du auch mal schnell noch die Fahrpläne gucken oder willst dies und jenes machen und da fehlt dir halt immer UMTS.
Da muss ich auch sagen, das ist vielleicht auf dem US-Markt ein bisschen anders, weil die haben überall WLAN. Die haben im Zug WLAN, die haben im Bus WLAN.
Die haben Züge.
Kommt.
Die fahren auch.
An der Ostküste haben die bessere als wir, günstiger und.
Unfassbar. Aber in Sachen WLAN, kauft ihr doch einfach so ein Huawei-Dingens.
Ach, musst du wieder umschleppen.
Ich mach's über den Das ist so ein kleines Kästchen, das kostet irgendwie 80 Euro. Ich meine, wenn man das.
Ja, aber weißt du, dann kann ich auch die 100 Euro mehr ausgeben und hab da das.
Kauft ihr
das UMTS schon drin?
Ja, ich habe
noch so ein Gerät, wo der Akku leer ist.
Auf der Rückfahrt habe ich so gemacht, dass ich im Zug, der kein WLAN hatte, einer der wenigen, habe ich einfach meinen Palm genommen und habe dann halt einfach das UMTS weitergeleitet. Ist auch nicht so das Problem. Also.
Ja, aber das heißt, du brauchst auch immer Netz irgendwie.
Also nee, ich benutze ich hätte auch jetzt einmal benutzt halt im Zug und dafür habe ich es gebraucht. Aber
da kauft man sich einfach das Ding mit UMTS, haut sich irgendeine Karte rein
und jo, gut ist.
Ja, habe ich jetzt. Ich habe es halt echt nur zu Hause, von daher ist für mich egal. Aber
wenn du nur zu Hause bist, dann ist ja auch nicht so
richtig.
Schön. Ich meine, ich habe da jetzt irgendwie auch so
ein Freelancer, Arbeit von zu Hause, gar kein Thema.
Wenn du mal joggen rauskommst, einmal die Woche,
joggen
einmal im Monat, iPad
ist dann ein bisschen doof.
Dann lässt es auch zu Hause. Das ist schon okay.
Richtig.
Ja. Gut, abschließend Fazit. iPad, braucht man's?
Nee.
Aber es ist cool.
Ja.
Also es macht schon Spaß.
Ja, so. Es ist so wie Sportwagen. Braucht keiner, will jeder.
Ja.
Ich brauche nicht unbedingt einen
Sportwagen. Aber keiner braucht einen Sportwagen.
Aber also ich will auch keinen.
Ich will auch keinen.
Ach.
Warum ja, das ist wieder wahrscheinlich das. Ich habe jetzt gedacht, wenn ihr nur Männer sind, aber ihr seid doch alle Geeks wie ich. Ihr braucht doch keinen Sportwagen.
Wir kaufen lieber
ein Null-CO2-Auto. Ich hätte gerne einen. Würde ich ihn verkaufen, wenn wir was Richtiges davon kaufen.
Ja, stimmt.
Dann zwei iPads, dann kann man nämlich eins in die rechte Hand, eins in die linke Hand, kann gegen sich selber spielen.
Man kann Multitasking damit machen.
Zwei iPads. Stimmt, das kann es auch
nicht. Oder kann 3D gucken, wenn man das sich nah genug hinhält.
Dann kannst du eine riesige iPad-Brille bauen.
Das ist auch gut.
Genau.
Bierhelme, die es früher gab. Da kann man sich auch mit iPad-Halterung vorne dran machen.
Genau, bei jedem Auge eins.
Also ich glaube, was ja eigentlich ganz cool ist,
so ein eigenes
Rechenzentrum. Sind so iPad-Brettspiele, wo jeder noch sein iPhone als eigenes Device dann hat. Da liegt das iPod so in der Mitte und da ist irgendwie dein Scrabble-Tisch und du hast irgendwie auf deinem iPhone dann die Scrabble-Bank mit deinen und dann kannst du dann so deine Wörter
da. Das hat der Mehrwert, ist so fragt.
So was finde ich halt.
Und dann schiebst du es nach oben raus und dann, es kommt auf deinem iPad
an. Ja, das ist halt geil.
So. Und was spielst du so gegen ein richtiges Brettspiel? Also
ist halt nicht so, so elektronisch.
Bei McDonald's der Meinung,
ist nerdig.
Das hupt dann nicht, wenn es falsch ist oder so. Aber mit euch würde es keinen Spaß machen, wenn ihr euch irgendwie Hacks da drauf machen, dass der euch immer die besten Wörter raussucht, ja.
Da sind wir schon wieder so oldschool, wir spielen tatsächlich Brettspiele. Echt? Obwohl, ich habe mit Frank letztens so ein tolles Spiel gespielt, da brauchte man zumindest eine CD.
Boah, das war total das war multimedial.
Eine CD.
Ja.
Da
kam dann aus der Stereoanlage kam dann irgendwie Alarm, das Raumschiff wird jetzt beschossen.
Oh.
Und dann mussten wir
Was war das für ein Spiel?
Wie hieß das?
Space Alert oder sowas.
Aha, ja. Interessant. Ich hätte mal mehr irgendwie ein Gerät, was sowas abspielt.
Ja, du kannst dir die MP3s aus dem Internet laden.
Ah, okay. Dann ist eins der Spiele, die einfach betrunken doppelt so viel Spaß machen.
Ja. Naja, aber der Vorteil ist, du spielst nicht gegeneinander, du spielst nur gegen die Zeit. Und entweder gewinnt die komplette Gruppe oder die komplette Gruppe verliert. Also es ist ganz witzig. Müssen wir mal wieder spielen, weil ich glaube, wenn du das nur einmal gespielt hast, das verlernt man auch so schnell wieder.
Besser?
Ja, ich glaube, das wird besser. Wir waren auch noch nicht in der schwierigsten Ausbaustufe.
Oh Gott.
Da gab es dann das wurde immer, interessant immer komplizierter. Ja.
Ich fand es jetzt nicht, also vielleicht würde ja Alkohol helfen, aber
wir sollten das mal so. Wir können das mal probieren.
In so einer Gruppenaktion machen. So.
Ja, wir können, Frederik muss mal wieder vorbeikommen, dann können wir das mal, oder wir gehen zu ihm, überfallen ihn einfach.
Wie wäre das einfach mal in so einer Wochenendsession im Check oder so? Da bekommt man bestimmt genug Leute zusammen.
Ja, da sind es dann schon wieder zu viele, glaube ich.
Na, dann halt.
Stehen dann alle rum und jeder weiß es besser. Also ich glaube, du brauchst so 6 Leute oder so maximal oder 7, die dann sich auch irgendwie mal auf das Spiel konzentrieren. Weil da musst du schon still sein und wenn ringsrum, also der Computer sagt dann irgendwelche Befehle an und dann muss das aber zack ausgeführt werden und die ganze Gruppe muss das auch dynamisch richtig koordiniert tun, weil sonst ist das weg. Aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Die Frage im Chat ist noch, was macht das V-Pad? V-Tab heißt es ja jetzt.
V-Tab.
Das wird doch nix.
Ach doch, das wird was, aber es braucht noch seine Zeit.
Die haben so einen ziemlich strengen Zeitplan sich auferlegt, den sie, glaube ich, nicht einhalten.
Die haben ihre erste Präsentation im Video gezeigt.
Nee, bis August wollen die den Teil in Massenverkauf haben.
Nein, es war ein Windows 7.
Windows 7 sogar, ja. Mhm. Nee,
die haben es jetzt ja mit ihren eigenen...
Ja,
aber du kriegst.
Da reden wir holen uns ein, sobald es da ist und dann gucken wir mal. Reden wir.
Meine Meinung gibt keine Anwendung für Ende. So.
Wieso? Ha. Es gibt alle Sachen. Erstens alles im Browser oder.
Hat Google heute gesagt, alles HTML5?
Nicht per Touch.
Wie nicht per Touch?
Mich nervt entweder ich optimiere für Maus oder für Touch und wenn ich jetzt da ein Linux drauf mache, Linux ist eine super Plattform, aber. Du kannst halt nicht einfach eine Anwendung so portieren, oder du müsstest halt alle Anwendungen neu machen. Und wenn die das hinkriegen, dass die da genügend Entwickler dahinter versammeln,
das sei dann ein Gast, aber dann vielleicht.
Keine Ahnung.
Ja.
Wie viele Jahre hat Apple da reingesteckt? Und so eine kleine deutsche Software-Klitsche, die das irgendwo in China hermachen lässt.
Ja, also ich glaube, denen fehlt momentan halt auch die massive, also die Manpower, um da wirklich...
Die Verlage sind halt ganz geil drauf. Und das ist die einzige Chance, die ich sehe, dass
vielleicht,
Springer sagt, ach cool, da hauen wir ein paar Millionen rein. Aber sonst.
Aber wie gesagt, ich glaube, denen fehlen halt einfach momentan die Leute, um das richtig gut umzusetzen.
Kann schon sein.
Na gut, das... Ja.
So wie der Loremo vielleicht.
Der was?
Der Loremo?
Was ist der Loremo?
Ein Auto. Ein Liter Auto.
Ach so.
Der sollte auch schon seit 100 Jahren in Produktion gehen.
Mindestens.
Total billig Tesla. Sein und voll gut.
Ja, den Tesla, den gibt es zu kaufen.
Ja, den habe ich auf der Cebit gesehen. Hab ich
ein cooles gekauft. Ding.
Ich habe ihn gleich gekauft. Ja. Der stand neben seiner Stromtankstelle, habe ich gleich mitgenommen. Hm. Voll gemacht und bin von der Cebit losgedüst.
Und dann am Ortsausgang wieder nachfüllen.
Ja, genau.
Richtig.
Ja, weil der macht ja 230 PS.
Ja, und vor allem Strom.
Bis mal im ersten Gang durch die Stadt und dann...
Ja, vor allem kannst du da halt auch im ersten Gang ziemlich weit hochdrehen. Das ist ein Elektromotor und der
richtig.
Hat dann halt.
Genau,
der. Da ist dann halt auch schon beim ersten Antippen vom Gas der Druck da.
Das ist
ja.
So muss das sein. Das blöde Schalten.
Wollt ihr wissen, wie die Autos da aussehen in Zukunft? Elektromotor
und
plus Benzin-Aufladmotor.
Hä?
Warum nicht Erdgas?
Ja, also, Erdgas ist ein bisschen
Benzin umweltfreundlicher. Ist
also, wollen wir jetzt über Autos reden?
Nee, ich wollte
das machen wir doch
sagen,
öfter. Seitdem Frank hier ist und seine Story erzählt hat, die wir jede Woche mittlerweile erzählen.
Ach so,
wir jetzt
wiederholen. Soll ich die Story erzählen? Also.
Nee, das hat man jetzt schon genug. Nee, aber im Check haben wir einen, der fährt so ein Toyota, ist das glaube ich, Prius, oder?
Hm. Die, wenn ich hört, wann sie ausparken.
Ja, genau. Also von denen auch sehr leicht, glaube ich, erfasst werden kann, weil die hört man halt echt nicht, die Dinger.
Ja,
also gerade wenn sie in der
nicht,
Stadt rumfahren.
Müssen die nicht Geräusche machen nach außen oder so?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Machen die nicht. Also es gibt ja dann einige, die haben extra Lärm eingebaut.
Ja, speziell diese Sportwagen. Gibt es nicht irgendwie von, was war das noch? Irgendein Sportwagenhersteller hat irgendwie einen anderen, war das nicht Maserati oder sowas? Die haben tatsächlich richtige Lautsprecher. Da kannst du nämlich vorne dann auch noch... den Sound noch so auswählen.
Geil.
Heute soll es mal so klingen.
Genau, ich hätte jetzt gerne so einen Sportwagen, der sich dann anhört wie ein Trabi.
Ja, genau. Das wäre cool.
Trabi-Sound. Nee, da gab es doch letztens auch eine, haben wir bestimmt auch schon mal erwähnt, diese Untersuchung, dass Frauen auf irgendeine bestimmte Automarke auf ein Geräusch richtig heiß werden.
Oh, jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier mit.
Ich sage euch, dass, wenn ihr da schnell einsteigt, das wird so der neue Handy-Klingelton-Markt.
Ja. Ja.
Ich lade mir den neuen.
Ich baue den App-Store für Autogeräusche, Sounds, die ich dann von.
Lach nicht, Ingo, das wird noch kommen.
Ich habe mir heute die Stuka auf meinen Golf geladen. Da machst du Terror, wenn die Straße runterfährst.
Da denkst du, da kommt Formel 1 vorbei.
Ich hab die Geschäftsidee, das machen wir.
Genau.
Das Problem ist, das wissen jetzt auch wie viele andere tausend?
Warte, das schneiden wir aus dem Podcast raus.
Also Live-Hörer haben wir ja nur begrenzt. Das Problem ist, da schneiden vielleicht
nicht. Nee, den Live-Hörern, den tun wir jetzt so eine Schweigeklausel.
Stimmt, ein NDA, unterschreibt mal alle bitte den NDA.
Die brauchen nicht. Das
gibt Schläge oder so.
Das ist einfach so.
Ja. Während sie ihn die nachmacht, der wird verprügelt.
Der muss Lizenzkosten zahlen, das ist ganz einfach.
Okay. Der wird verklagt von uns.
Abmahngebühren.
Google übernimmt Simplify Media, den iTunes-Wettbewerber, keine Ahnung. Was machen die denn die ganze Zeit?
Google will einfach die Stänkern jetzt halt gegen Apple mal ein bisschen an.
Die waren auch vorher Best Kumpels, Best Friends,
dicke
Buddies.
Das Schöne daran ist ja eigentlich, also man muss gucken, dass da nicht die Google-Sachen von Apple verschwinden, weil das wäre richtig doof, aber das Schöne ist ja, dass dann Konkurrenz immer das Ganze belebt eigentlich.
Ja.
Also von daher, obwohl diese Partnerschaft zwischen Google und Apple eigentlich auch belebt hat, also die haben ja auch coole Sachen eigentlich gemacht, so in Partnerschaft.
Okay, dann bleiben wir bei der Depression. Wir haben noch einige Sachen, die wirklich zutiefst traurig stimmen. Unter anderem hat der Bundesgerichtshof ja so Softwarepatente ziemlich den Weg geebnet, wie man so sagt. Also die Herren Richter haben da einer Patentklage oder einer Klage von Siemens, glaube ich, war das stattgegeben und darauf herrscht jetzt ziemlich starke Kritik. Und das ist halt, wenn man sich das anguckt, könnte man schon denken, dass das, was eigentlich was das europäische Patentamt ja schon die ganze Zeit macht, die denken ja immer, alles, was mit Software zu tun hat, ist auch irgendwie eine technische Sache und das kann man alles patentieren. Obwohl man ja zurzeit sagt, oder im Gesetz steht ja drin, dass man eigentlich nur was patentieren kann, wenn es irgendwie einen Effekt auf die Umwelt hat, technischer Natur, so richtig. So, also dieses beste Beispiel, Amazon One-Click-Patent, könnte man sagen, okay, wenn man das es fällt hinten ein Paket raus, was dann mit DHL oder Foo transportiert wird zu mir, okay, das ist vielleicht irgendwie dann mal ein technischer Effekt. Aber ansonsten, reine Software kann ja bisher nicht patentiert werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ein seltsames Urteil gefällt.
Das war der BGH, oder? Na, das war Bundesverfassungsgericht.
Ja, okay. Bundesgerichtshof.
Okay.
Ja, genau. Wir haben so viele Gerichte. Und naja, mal gucken, was daraus wird. Und eigentlich ist jetzt so ein bisschen die Politik aufgerufen, das nochmal, also zumindest sagen das mehrere Verbände und natürlich die Electronic Frontier Foundation und der Verein für, wie heißt der bei uns, FFII, Verein für freie informationelle Infrastruktur, genau. Freie informationelle Infrastruktur, FFII. Dass es jetzt Gesetze geben sollte, die das Patentieren von Software wirklich verbieten. Könnt ihr euch nochmal konkret durchlesen, was das jetzt genau für eine Entscheidung war? Schwierig, das immer wieder zu geben, vor allem, weil ich kein Jurist bin und die Hälfte mal wieder nicht verstanden habe. Auf jeden Fall laufen mehrere Verbände, unter anderem der Bundesverband der Information und Kommunikationstechnologie, BIKT, dagegen Sturm. Und das kann ja schon mal nichts Gutes heißen. Das ist eine Depression. Und die zweite Depression ist, dass es gibt ja viele Leute, die denken, wenn man so Flash ausschaltet und Cookies und dann vielleicht noch seine Browser-Agent irgendwie faked, dass man dann nicht mehr erfasst werden kann im Internet.
Denkt man.
Genau, und jetzt hat, wer hat's rausgefunden?
Die Schweizer.
Die Schweizer?
Wer hat's erfunden?
Das Schweizer.
Das war doch so ein Paper von der IFF, oder?
Genau, war das Electronic Frontier Foundation?
Oder? Diese Seite, wo man es
Electronic Frontier Foundation. Genau, die haben jetzt in einem Experiment festgestellt, ja, also egal was du machst, du bist irgendwie eindeutig identifizierbar. Und das kriegen die mit 80-90%iger Wahrscheinlichkeit hin, egal welche Plugins du installiert hast. Oder gerade deswegen, weil du so viele Plugins installiert hast und welche Schriftarten du auf deinem System hast und was auch noch immer dein Browser über dich so verrät in diesen paar HTTP-Anfragen, die darüber kommen, egal ob du Cookies ausgeschaltet hast oder nicht, bist du halt im Laufe der Zeit eindeutig identifizierbar.
Ja, und das ist nicht nur so irgendwie, also ein bisschen identifizierbar, sondern ich habe jetzt mal meine Browser, die ich so installiert habe, getestet. Da steht jetzt bei allen drin, dass die unique sind. Also das heißt, mich könnte man anhand von meinen Browserdaten überall eindeutig identifizieren. Allein schon aus der Kombination von Plugins, die ich installiert habe, ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Firefox dann Cookies deaktiviert normalerweise. Das heißt, das ist schon mal was Außergewöhnliches. Dann kommt es wieder darauf an, was man hier noch sieht.
Schriften sind auch total
genau,
krass.
Genau, was für Schriften hat man installiert? Sind Cookies aktiv?
Ob du Flash an hast oder nicht?
Hat man Flash an? Was für eine JavaScript-Version?
Und Bildschirm,
was
kann die? Auflösung.
Genau. So Sachen, auch Farbtiefe.
Zeitzone.
Genau, und was für Charsets? Also was ist denn da die deutsche Übersetzung für?
Zeichensatz?
Genau. Was für ein Zeichensatz hat, dankeschön.
UTF-8.
Was für ein Zeichensatz hat man denn oder akzeptiert man denn? Ich meine, normalerweise hat man dann wahrscheinlich UTF-8 standardmäßig eingestellt, aber man akzeptiert ja noch andere. Und so diese Kombination von diesen ganzen Werten
macht scheinbar
schon ziemlich viel aus.
Also muss ich dazu sagen, man kann einen dann nicht identifizieren, aber wiedererkennen.
Ja.
Also,
oder man kann einen identifizieren,
das heißt
wenn
ja nicht,
man jetzt
das zuordnet. Der Jens hinter dem PC.
Ja, es sei denn, gibt es halt irgendwo dich mal, also wenn du jetzt bei Amazon deine Daten da eingegeben hast, egal ob du jetzt den Cookie dann setzt oder nicht, dann wissen die, ach, der Jens, der kommt immer mit dem Browser. Mhm. Selbst wenn du jetzt mal deine komplette History und alles löscht, ach, der wieder mit dem einen Browser. Und haben mir schon mehr Leute seltsame Sachen berichtet, die dann irgendwie was bei Google gesucht haben und dann bei Amazon gleich die richtige Werbung dazu bekommen haben.
Ja, stimmt. Irgendwer hat mir das neulich auch erzählt. Ja. Der das auf ganz anderen Seiten in Amerika plötzlich dann angeboten.
Ja gut, also das ist ja dieses neue Facebook-Feature auch, das darf man nicht verwechseln.
Nee.
Instant Personalization.
Ich weiß nicht mehr, aber das war auch was
bedeutet,
ganz merkwürdig, wo ich dachte,
du bist zum ersten Mal in deinem Leben auf irgendeinem Shop und kriegst schon gleich das Produkt vorgeschlagen, wo du woanders schon mal angeschaut hast. Das ist jetzt das neue Feature.
Und da Facebook ja mittlerweile den Like-Button auf allen möglichen Webseiten hat, können sie dich auch noch relativ gut übers Internet tracken.
Genau, also das machen sie ja dadurch.
Ja.
Mhm. Also du gehst irgendwie auf Neckermann und schaust dir da eine Hose an und dann gehst du auf Otto und dann kriegst du die gleich vorgeschlagen.
Quelle gibt es nicht mehr.
Ah, okay. Ja. Das heißt, du warst noch nie in deinem Leben auf dieser Seite, gehst zum ersten Mal drauf und hast sofort das Produkt als Vorschlag, wo du woanders auch schon angeschaut hast.
Beängstigend,
das ist total scary.
Jetzt ist die Frage, was macht man dagegen?
Tja.
Also auf der einen Seite könnte man sagen, man verhält sich ganz unauffällig und lässt sich einfach tracken. Man macht einfach das mit, was andere auch machen.
Oder man kann es so machen wie ich gestern. Da habe ich ungefähr 7-mal mein Flash-Player-Version neu installiert. Ja. Da sind die so verwirrt, das blinken die nicht
mehr. Ja, genau, also man könnte praktisch irgendwie unbedeutende
Änderungen ständig machen, immer wieder eine Schriftart neu installieren.
Ich tue zum Beispiel auch oft deaktivieren und deaktivieren, weil hier so viel drauf
ist. Deaktivieren und deaktivieren?
Aktivieren, deaktivieren.
Ah. Aktivieren, deaktivieren. Da habe ich immer wieder neue Schriften drauf.
Genau.
Also ich bin schon ziemlich, ich habe immer eine andere Flash, immer andere
Schriften. Ja, also man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man kann ein möglichst großes Rauschen erzeugen mit Zufallswerten, die man da irgendwie rausgibt.
Genau, man surft einfach ständig andere Seiten an. Also skriptgesteuert ständig irgendwelche Seiten an, die man nicht braucht.
Man kann man auch so Nachrichten mitschicken eigentlich dann? So vercoded?
Ja, du bist
doof. Wenn die das genau. So. Ja, das ich schlag dich, wenn ich dich sehe oder so. Das
kannst du dann in den User Agent natürlich reinschreiben.
Ja. Oder so eine Schriftart so
nennen. Richtig eindeutig.
Google, wenn ihr das jetzt lest, dann...
Ja, so wie früher in der Schule. Wer das liest, ist doof.
Ja, genau. Man könnte eventuell auch noch so die Attribute einfach filtern und da irgendwie Standardwerte reinschreiben. Also, dass man zum Beispiel sich hinter einen Proxy schaltet, der dann irgendwie nur Standardwerte ausliefert.
Können wir mal die Tür mal aufmachen?
Ich weiß nicht, ob die...
Sonst ist es nämlich echt anstrengend, das verbleibende Sauerstoff,
Atom, also so, das so langsam
oder du machst die Lüftung an.
Kannst auch dann wird es aber laut.
Ja, dann wird es laut, aber so reden die halt da drüben. Das ist halt auch blöd.
Ach so, die reden da.
Ja, die reden. Ja, okay, dann machen wir doch lieber laut. Drücken. Also ich glaube, hätten wir einen Kanarienvogel in der Ecke, würde er jetzt schon tot da liegen.
Genau.
Ja, hier sind mindestens 40 Grad plus.
Ja.
Wenn es gut ist, annehme ich an.
Für alle, die Sommerstimmung wollen, müssen nur mal in die Sendung kommen.
Genau.
Aber bald wird alles gut.
Achso, und eine weitere Möglichkeit wäre halt, dass man irgendwie nur einen Browser benutzt, den in dieser Konfiguration auch viele andere benutzen.
Ja. Pornomodus.
Den Pornomodus.
Oder den Pornomodus.
Den kann man doch sicher erweitern.
Das ist eine gute Frage, ob der das eigentlich löst.
Der Porno. Die Schriftart gibt der immer noch Preis.
Ja, ein Bildschirm
und die Auflösung und auch und den User Agent
eigentlich auch. Ja, aber Auflösung ist völlig egal. Es ist ja nicht so, als ob es irgendwie 200 Millionen Auflösungen gibt. Es gibt 5, würde ich mal behaupten, die überhaupt noch Leute verwenden. Vielleicht sag mal 10.
Oder man surft nur noch in einer virtuellen Maschine, in so einem Standard Windows XP.
Nein, dann kennen sie die wieder. Das ist dann.
Nee, das bringt ja nichts.
Warum nicht?
Du willst ja vermeiden, dass du bist jetzt irgendwo auf irgendeiner Seite. Da bestellst du gerade irgendwie hier, was weiß ich, eine...
ja, aber wenn du die Standardkonfiguration benutzt, dann bist du ja einer von vielen.
Ja, aber jetzt bist du ja auf einer Apothekenseite, jetzt kaufst du dir gerade hier dein Fußpilzmittel.
Mein Viagra.
Dein Viagra, genau. Du shoppst dir dein Viagra und dann plötzlich wunderst du dich, dass alle deine Freunde auf Facebook dich darauf ansprechen, weil das ja dann eigentlich irgendwie dann gepublished wurde.
Aber ich benutze einen Browser, der so oft benutzt wird. Also gehe ich doch unter im Rauschen.
Ich habe jetzt gerade mal ausprobiert mit dem Pornomodus vom Firefox.
Ja.
Und jetzt sagt
du hast den Porno.
Und jetzt sagt dann immer, dass mein Browser einzigartig ist, sondern jetzt sagt er, ich bin einer von 300.336.
Ah! Okay. Also
Pornomodus hilft scheinbar.
Pornomodus hilft. Aber
ich weiß nicht, was da jetzt anders wird, aber es hilft scheinbar.
Das müssen wir mal testen. Okay, also ihr müsst vielleicht noch erklären, was der Pornomodus ist.
Das ist dieser Inkognito-Modus, dieser Private-Surfing-Modus. Da wird keine History gespeichert. Ich glaube, keine Cookie oder nur temporär Cookies zugelassen. Und es werden irgendwie auch so anscheinend jetzt diese Browser-Details anders ausgeliefert als im Normalzustand.
Müssen Sie mal den Header mal anzeigen, was da so alles mitgeschickt
wird? Da müssen wir einfach mal irgendwie so einen Wireshark dazwischen schalten und mal gucken, was sich da ändert oder so.
Ja, dann mach das doch mal. Aber das scheint zumindest jetzt mal ein temporärer... eine Lösung zu sein.
Scheinbar,
Wenn ihr nicht unbedingt erkannt werden wolltet, dann entweder viel Rauschen erzeugen, indem man ständig neue Schriftarten installiert und ständig seine Auflösung ändert, oder halt einer von vielen werden, indem man den Porno-Modus benutzt.
Das ist auch die Sache jetzt, die haben bisher nur 1 Million Browser getestet. Also du bist jetzt einer von 1 Million, aber da gibt es ja noch einen Haufen andere Leute, wo die Chance dann auch recht groß ist, dass die gleich sind. Also sagen sie, your browser fingerprint appears to be unique among the 1 Million tested so far. Und 1 Million ist ja, ich sag mal, keine Ahnung.
Ich glaube, es sind mehr als 1 Million Leute im Internet.
Ein bisschen, ja. Selbst in, keine Ahnung, allein schon, was weiß ich wo.
Da muss ich da jetzt auch mal auf die Seite gehen, was er dazu sagt, ja.
Genau.
Ob ich unique bin.
Es ist also größtenteils so Sachen
wie... Wie geht die Seite? Ich will das auch
haben. Timezone...
Steht im Dokument drin.
Was
muss man denn hier machen?
.eff.org.
Was muss man denn... Wo muss man denn hier drauf?
Test Me klicken.
Es ist so zu offensichtlich.
Ja, vielleicht.
Das wird nicht.
Ja, ist auch...
Please wait.
Ist auch ein bisschen blöd hier. Der User Agent, one in how many browsers have this value? 200...
Ich bin 60. Unique.
Ich war, oder sind das... Echt? Ja, nee. Die sagen ihm, 260 Leute hätten denselben Browser wie ich. Ich habe einen aktuellen Safari auf macOS.
Ja. Das
haben sie nur 62 Mac-User bisher getestet.
Nein, ach, wieso?
Hä? Appears to be unique.
Nicht 260 getestet, aber...
Fuck. Na, hä, wieso? Woran? Was schickt der denn da alles mit bei dir? Guck mal, beim Gegensatz.
Ja, System Fonts habe ich auch irgendwie.
Ah, okay. Guck mal, meine Ausgabe und deine Ausgabe. Das ist ja.
Junge, was boah, ist das denn?
Was ist das?
Habt ihr auch so einen hässlichen UTF-8-Fail bei den System Fonts? Bei mir ist die
ja
nur Fragezeichen. Das sind alles Browser-Plugins.
Guck mal, wie also bei mir
ist da fast gar nichts drin. Im Gegensatz zu dem, was er da hat.
Aber bei mir wird er auch deutlich mehr.
Das ist echt oberskandalös.
Okay, also irgendwie habe ich ziemlich...
Kein Java drauf, kein
na gut, ich habe vielleicht Flash, ziemlich... Ja, Flash habe ich deaktiviert.
Ja, ich mache kein Java, kein Flash, ich mache schon mal extrem
no,
viel
no
aus.
No Flash or no Java fonts detected. Tja. Ja,
das ist dann wahrscheinlich. Mhm. Browser-Plugins auf dem Mac hat natürlich QuickTime, die ganzen, der kann ja alles abspielen damit. Bedeutet, die werden auch alle angezeigt. Ja.
Du kannst jetzt die Tür wieder aufmachen und die Lüftung raus.
Bei mir bringt der Porno-Modus mal überhaupt null.
Du bist immer noch eindeutig identifizierter.
Scheiße, aber ich habe halt viel zu viel Plugins.
Aber dann musst du die Lüftung auch ausmachen.
Fonts wahrscheinlich.
Obwohl, da sind doch...
Freut mich, dass du einzigartig bist.
Du Scheiße. Mach die Tür wieder zu, die sind zu laut.
Stress hier.
Aber ich habe halt... Ja.
Es wird Zeit, dass wir ein neues Studio bekommen.
Kriegen wir ja bald. Halt. Ja. Wir gehen jetzt zu Jens ins Büro.
Genau. Ja, ich lade euch alle ein.
Sollen wir mal wieder ein bisschen Kaffee. Content machen?
Ja, sorry. Wir waren immer noch, genau.
Macht schaltet den Porno.
Genau, macht mal diesen Test. Ist in Shownotes verlinkt. Ja. Und in dem Sinne vielleicht tatsächlich untergehen, indem man diesen schönen Porno-Modus einschaltet. Dann würde ich auch sagen, wir kommen zu den Picks diese Woche. Marc darf anfangen.
Richtig.
Der hat gleich zwei.
Ja, ich war ja schon lang weg.
Naja, dann mach jetzt erst einen, dann machen wir andere einen und du hast das letzte nochmal.
Dann fange ich mit der Webseite an. Die Kernel Newbies. Unter kernelnewbies.org. Da gibt's, gerade wenn mal wieder neue Kernel rauskommt und ihr keine Lust habt, die offiziellen Changelogs durchzulesen, wird auf kernelnewbies.org einfach wirklich alles erklärt. Wenn man ein bisschen technisches Grundverständnis hat, kann man da quasi die kompletten Änderungen in Prosa nachvollziehen. Und das finde ich eine super Sache. Dann weißt du auch, was das Dateisystem ist, das da reingekommen ist. Verlieren die halt immer noch ein, zwei Sätze. Und Kernel Newbies, tolle Sache. Linux bezogen. Alles gut.
Sven.
Ja, ich habe dieses Mal nichts für die Kommandozeile.
Hm? Oh.
Ich habe nachher noch, keine Ahnung.
Genau. Ich habe jetzt vor kurzem mal wieder eine Präsentation gehalten und da ist dann immer so, da ich jetzt irgendwie keine Desktop-Umgebung benutze, ist das immer so ein bisschen gefrickelt, den externen Monitor anzusteuern. So Plug-and-Play-mäßig. Ich habe da bis jetzt immer dieses Kommandozeilen-Tool X-Render verwendet. Nur ändert sich da irgendwie gefühlt alle zwei Tage die Syntax des Aufrufs. Deshalb funktioniert die Sachen, die ich dann irgendwie in meiner History habe, die funktionieren dann meistens nicht, wenn ich irgendwie alle paar Monate mal so einen externen Monitor anschließe. Da habe ich jetzt eine gute Lösung für gefunden, die das irgendwie schick macht, und zwar A-Render. Das ist so ein kleines GTK-Programm, das macht eigentlich nicht viel, aber das, was es macht, macht es eigentlich vernünftig. Man kann im Endeffekt seine Monitore konfigurieren, kann sagen, welchen Ausgang man jetzt schalten will und was für eine Auflösung der bekommen will, und dann klickt man auf Apply und es geht.
Und grafikkartenabhängig oder? Ich weiß nicht, gibt es da so ein Interface für alle oder ist das...
Ich glaube, das ist ein Interface für alle. Wie gesagt, also ich stecke da irgendwie einen VGA-Monitor an und sage dann hier, ich möchte irgendwie VGA 0 aktivieren und ich möchte dann irgendwie da so und so eine Auflösung drauf haben und dann starte ich meine Präsentation und dann geht's.
Das ist schick.
Und das fand ich ganz cool. Also vor allem, weil es halt echt relativ klein ist und es stört nicht und man muss sich nicht die ganze Zeit die Kommandozeilen-Syntax merken.
Okay, jo. A, Run, R.
Genau.
Oder wie auch immer man das ausspricht. Gibt es eigentlich für die meisten Desktop-Umgebungen, gibt es sowas?
Genau, aber dadurch, dass ich irgendwie nur einen Window-Manager benutze, ist das halt ein bisschen, ja.
Genau. Wer Openbox mit Fluff, Flucki, Chucki war, Bums.
Flucki, Chucki?
Was? Wie war das? Wer komische Sachen benutzt. Nee, was hast du gerade?
Ich hab gerade Awesome.
Oh, Awesome war das, genau.
Genau, Awesome.
Awesome,
ja. Habe ich immer noch.
Genau, hast du immer noch.
Hab wunderbar. Ich auch vor ein paar Monaten mal erzählt darüber irgendwann.
Ja, ja. Kann man sich nachhören. Frank?
Ich bin schon dran, verdammt. Ja,
Saug dir was aus den Fingern.
Ja, ich habe hier mir was angeschaut, was ich total cool finde. Ich bin auch total froh, dass...
Eine iPad-App.
Nein, mangels Gerät. Also, ich bin ja ganz froh, dass es noch nicht erwähnt wurde, gerade eben bei unserer Besprechung von Google I.O., weil es hat damit zu tun, deswegen kann ich es jetzt noch picken. Und zwar, da geht es um Fonts, Webfonts.
Die man nicht installieren sollte, weil man dann getrackt wird.
Die können von der Seite ausgeliefert werden.
Genau.
Also
Ganz ruhig sein. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz von vorne anfangen, nicht gleich hinten anfangen.
Also Fonts, wo kommt das denn her?
Ja, also die Sache ist ja die, ne?
Der Gutenberg und sein Druck. Und
ja, Ingo.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also es geht um Schriften im Browser. Ach,
dieser Gutenberg.
Ah. Sven.
Nee. Vergiss es einfach.
Frank!
Ja.
Du bist dran.
Also es geht um Fonts im Browser. Ja. Jetzt jeder, der schon so ein bisschen mit HTML was rumgebastelt hat, das ist wahrscheinlich so ziemlich jeder, kennt ja dieses Problem, dass man zwar in den CSS-Dateien oder auch im HTML natürlich auch selbst irgendwelche Fonts angeben kann, die man sich gerne wünscht, dass jetzt irgendwas damit dargestellt wird. Nur klappt es natürlich nur, wenn der entsprechende Browser diesen Font auch installiert hat. Was natürlich, wenn man jetzt exotische Fonts benutzt, keiner hat. Das gab in den letzten Jahren, das ist auch wirklich schon alt, 10 Jahre, irgendwelche Ideen, wie man so Fonts auch embedden kann in HTML-Seiten, aber das war dann immer inkompatibel zwischen verschiedenen Browsern und mit den Lizenzen von den Fonts irgendwie total doof. Und ja, jetzt hat ja heute bei der Google I.O.-Konferenz Google gesagt, die wollen jetzt eigentlich hier dieses ganze, die Web-Applikation eigentlich genauso cool machen wie Desktop-Applikation. Da war auch jemand da von, was war das nochmal, irgendein Riesen-Verlagschef irgendwie von, ich hab's jetzt irgendwie vergessen, um Sports Illustrated ging es auf jeden Fall. Da hat er letztendlich angepriesen, so eine HTML5-Anwendung, die sich genauso cool lesen lässt und genauso gut aussieht wie jetzt eine richtige Print-Ausgabe. Und da ist halt eine ganz wichtige Sache vernünftige Fonts. Und da hat es Google eine Initiative gestartet, die haben eine ganze Reihe von Fonts sich zusammengekauft, denke ich mal, die open-sourced. Also die sind frei verfügbare Fonts, haben den auch noch gleich, damit man es nicht hosten muss, alternativ auf den eigenen Server gepackt. Man kann sie natürlich auch sich hier runterziehen, auf den eigenen packen oder man kann einfach die mit Google verwenden. Und dazu gleich noch eine kleine JavaScript-Library veröffentlicht, wo man diese Fonts super einfach ansprechen kann. Und der detektet auch gleich, welchen Browser man hat und liefert dann das richtige Format aus. Und angeblich funktioniert es sogar mit so einem uralten IE6, der ja gar keine CS2, CS3 Dinge kann. Aber der ist trotzdem noch kompatibel. Das heißt, da kann man dann super einfach hier schöne Fonts in den HTML-Seiten benutzen und alles ist toll. So.
Gut. Ja. Webfonts.
Webfonts. Ihr habt doch gerade ganz viel dazu Kommentare abgeben wollen, schon gemacht.
Ja, haben wir alles sind alle schon losgeworden.
Also,
ja. Wir deinstallieren
alle auf
jetzt.
Einmal.
Hat doch keiner verstanden.
Ja. Ja. Ihr müsst es jetzt dekomprimieren oder wie heißt es, wenn man das alles auseinander
zieht? Ach,
nein, unsere Hörer müssen das jetzt von vorhin,
ach so, was
wir gleichzeitig,
gesagt, was gleichzeitig gesagt wurde,
genau.
Verstehe.
Auseinandernehmen im Kopf.
Verstehe.
Aber die sind ja alle multitaskingfähig und im Gegensatz zum iPad und deswegen können die das. Nein, ich habe noch gesagt, wir können jetzt alle unsere Systemfonts deinstallieren und nehmen nur noch die Webfonts.
Also das ist nur für den Browser gedacht.
Reicht auch. Brauche ich mehr als einen
Stimmt,
Browser?
Ja, gibt's ja eigentlich gar nicht.
Ist nicht der Computer der Browser?
Richtig. Heutzutage.
Ja, also. Jens.
Tja, also ich habe das eigentlich auch fast sagen wollen.
Echt?
Ja, ich habe das vorher noch gelesen und dachte, wie geil. Jetzt gibt's endlich mal was, wo ich mal andere Schriften verwenden kann beim Webdesign. Nicht immer nur den Scheiß und über das CSS3 und so, das war alles nicht so ganz geil.
Genau.
Gab's doch aber schon, nur vielleicht so
ja, TypeKit? Man konnte es schon einbauen, aber es war... Dumm. Ich habe so das Gefühl, dass das was ist, ja. Was ein bisschen breiter funktioniert.
Es gibt ja verschiedene Fontformate und mit dem IE6 wahrscheinlich dann sogar noch 3, keine Ahnung. Das ist ein totaler Hassel.
Ja,
außerdem musst du erstmal die Lizenz irgendwo herbekommen, das ist nämlich gar nicht so einfach.
Das ist das große.
Man kann sich ja schon Schriften kaufen, nur dass man die dann ins Internet stellen darf, ist ja deswegen ja nicht gesagt.
Aber es gibt auch ganz coole Open-Source-Schriften. Wenn man die schon mal nehmen könnte. und gescheit einbauen. Aber das war irgendwie halt alles nicht so richtig cool und vielleicht ist das ein Weg, muss man testen. Fand ich auf jeden Fall auch klasse. Sonst habe ich Präsi schon mal erzählt? Ich glaube schon.
Da gibt's also wir kennen Präsi, aber ob wir so das hier als, schon mal erzählt haben.
Das fällt mir jetzt gerade spontan noch.
Also ja, ist aber auch Flash.
Ja,
Flash. Ist halt Flash echt doof. Jetzt, da gab es noch einen, jetzt einen Konkurrent dazu, den habe ich mir mal angeguckt, fand ich jetzt nicht so toll. A-Head. Dachte ich, den kann ich vielleicht. A-Head, genau, A-Head. Ja. Das ist alles nicht so richtig geil. Achso, ich habe mal Wireframing-Tools mir angeschaut.
What?
Das kam doch neulich auch in dem Podcast. Wo war das?
Das war DevShow.
War ich aber nicht.
Genau.
Da könnte ich zumindest was sagen.
Was ist das?
Das ist, um Website-Logiken und so aufzubauen, Strukturen. Mhm. Also irgendwie, welcher Knopf ist wo und was passiert, wenn ich da drauf drücke. Mhm. Also quasi in Drahtgittermodellen Webseiten-Layouten. Mhm. Und da gibt es mittlerweile ganz coole Tools eigentlich für. Und ich war so ein bisschen auf der Suche, mal gerade für ein Studi-Projekt hier, wo man auch so eine Web-Software entwickeln, hab ich da mal rumgeguckt. Und da bin ich bei so einem deutschen Entwickler-Schmiede gelandet. Die machen Hot Glue mit zwei O hinten. Da kann man kostenlos, glaube ich, ein Projekt hosten. Ist leider auch Flash. Und schien mir ganz interessant zu sein. Ich bin aber auch noch nicht so voll zufrieden damit. Hab noch so ein paar andere angeguckt. Aber das kann ich jetzt mal als einen Punkt mal stehen lassen, ja. Für Leute, die sowas machen.
Was ist gut bei dem Hot Glue und was ist schlecht?
Im Prinzip, was ganz, ganz gut ist, sind eigentlich die Tools, die man hat. Also man kann irgendwie Buttons machen und man kann leicht Menüs machen und man kann die auch ein bisschen logisch verschalten miteinander und sagen, was passiert, wenn und sowas. Das ist schon ganz cool. Es ist halt einfach ein bisschen mühsam, im Browser so zu arbeiten, weil wenn du Bilder reinladen willst, was du oft brauchst, dann für irgendwie, brauchst einen Papierkorb-Icon, dann musst du das reinladen. Und das nervt ein bisschen, wieder Bilder hochzuladen. Da bräuchte man irgendwie eine. Also klar, bei einer Offline-App, da ziehst du halt rein, ist da fertig. So ist es besser. Oder Zeichnen gibt es noch nicht so richtig Tools. Du kannst halt diese Standardsachen nehmen. Viereck, Dreieck, Linie, Button. Und dann gibt es Menüstrukturen. Das baut er dann automatisch auf aus deiner Sitemap. Also es hat ein paar coole Sachen auch zu zusammenarbeiten. Deswegen habe ich eigentlich eine Online-Lösung gesucht, weil wir in diesem Projekt auch mehrere Leute arbeiten. Es können mehrere Leute arbeiten, aber immer nur einer kann arbeiten und der andere kann dann nur zugucken. Was auch nicht so richtig geil ist. Weil dann könnte man natürlich sagen, du machst jetzt mal irgendwie das Kontaktformular schnell und ich mach die Startseite. Wäre natürlich auch cooler. So wie man es jetzt aus Google Docs kennt. Google Docs. Da funktioniert das Zusammenarbeiten ja richtig geil. Vor allem jetzt nach diesen Updates. Die haben ja da diese neue Version rausgebracht. Das ist ja echt Wahnsinn. Wenn man da schreibt, oben einer und unten einer und das Papier wächst. Das ist echt cool. Und das geht auch noch nicht so richtig gut. Ansonsten, wenn man das mal eingibt in die Suche, dann kommt man so auf 3, 4, 5 andere Wireframing Softwares, die es auch noch gibt. Die meisten sind zum Bezahlen. Aber es gibt oft auch so eine kostenlose Schmalspur-Variante.
Okay.
Gut. Ja, mehr muss ich dazu jetzt
nicht Hot sagen. Hot Glue. Genau. Und ich habe diese Woche was ausprobiert und auch gleich auf unsere Webseite gebaut. Das habt ihr sicher alle schon gehört, weil das deutsche Web gerade voll davon ist.
Yay.
Und zwar Flutter. Flutter ist so Mikropayment. Ich gehe auf eine Seite, ich sehe diesen Button, ich finde diesen Artikel, diesen Podcast, dieses Bild, dieses Video, was auch immer, gut. Und klicke dann da einmal an und gebe einen Teil des Betrags, den ich monatlich in dieses Konto auflade, dann diesem Projekt, diesem Content-Ersteller ab.
Sagte ich schon, dass dieser Name total beknackt ist?
Ich find's geil. Geld zu flattern.
Flatter.
Flattern. Flatter. Ich find's toll.
Flatter.
Man kann jemandem was zuflattern.
Geld zu flattern.
Zu flattern.
Wenn du twittern kannst, kannst du auch flattern.
Ja, also ich find flattern toll. Und das ging jetzt so die letzten paar Wochen, vornehmlich durchs deutsche Web, glaube ich. Ich glaube, so Deutschland ist da so ziemlich der Vorreiter.
Wobei ist eigentlich eine Entwicklung von,
ich glaube, Schweden.
Das waren auch die Palp-Leute.
Ja, genau, das sind die Piraten, die, was war das? Pirate Bay-Leute, unter anderem Peter Sunde. Und,
ja,
und,
das ist ein Name, der mir bekannt vorkommt.
Genau, und Flutter ist, ja, unter anderem, ja, kommt jedenfalls aus Schweden und wird von denen gemacht. Und ja, ist halt, du meldest dich da an. Zurzeit ist es noch ein bisschen mit Invites, also Einladungen.
Ja, kriegst du auch schnell.
Kriegst mittlerweile auch schnell. Also wer einfach mal auf Twitter Hashtag Flutter sucht, der wird schon jemand finden. Ich habe noch Invites frei, dann ich kurz antworten. Einen. Ja, also frag einfach jemanden, wie gesagt, mach so bei Twitter.
So, wie werde ich jetzt reich mit dem Teil?
Wie wirst du reich? Du erstellst einfach viel Content und baust dann dieses Flutter-Ding in deinen Blog ein.
Flutter. Flutter. Ich glaube allerdings, das kommt eher von Flatter, also das heißt eher Flatter und es kommt von Flatrate, oder?
Flatrate und noch irgendwas.
Weil ich glaube, Flattern heißt es nur im Deutschen.
Aber Flattern ist im Deutschen geil. Es
klingt ja viel besser. Und dann ist es richtig rollen.
Flattern.
Flattern.
Deswegen ist es, glaube ich, in Deutschland auch so berühmt bekannt. Ja,
wunderbar. Flattern.
Also im Ende von diesem leider nicht als HTML5 ausgelieferten YouTube-Video. Oh. Jetzt ist dein Rechner
abgestürzt. Okay, ich habe einen Invite-Code.
Mein Mac ist
vielleicht.
Tot.
Vielleicht.
Ich habe meinen Akku jetzt beenden lassen.
Ja, blöd. Okay, weil da wäre am Ende dieses Videos kommt nämlich, vielleicht guckt ja einer von euch noch dieses Startvideo, Flatrate und irgendwas anderes setzt sich dieser Name zusammen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auf unserer Webseite und wenn ihr auch schon einen Flutter-Account habt, könnt ihr uns auch flattern.
Und mehr flattern.
Und wie funktioniert das Prinzip nochmal irgendwie? Erklär mal
so
schnell.
Du hast, wenn du da einen Account hast, lädst du dort monatlich Geld auf, also zum Beispiel 5 Euro und jetzt surfst du einfach durchs Web und siehst diesen Flutter-Button und findest den Content, der dort ist, gut, klickst den an und dann geht ein Teil des Geldes, diese 5 Euro, die du aufgeladen hast, zu dem. Wenn du jetzt nur einen Monat votest, würde der 5 Euro kriegen. Wenn du jetzt auf 10, 20 Webseiten,
dann verteilt sich
wird das. Sich das, genau, wird gleich verteilt auf alle, die du...
Und wie viel kriegt der Typ und wie viel kriegt Flutter?
10% kriegt Flutter.
Genau, und der Rest kriegt das, der Typ.
Das ist halt echt viel.
10% ist schon ordentlich haben. Also würdest du, dass sie nur die Popel-Infrastruktur bereitstellen, nicht mal mehr Payment. Die machen ja über PayPal alles.
Ja, gut, aber das kann ja vielleicht noch kommen. Aber wie viel verlangt PayPal?
Das PayPal ist ganz normale auch noch. Ja?
3%
also, ist mehr als 3%.
Echt. Ja, kommt immer drauf
abhängig
an,
vom Betrag.
Ja. Und ob du kommerziell bist oder nicht. Und so.
Also dadurch, dass es so ein Goodwill-Projekt ist, eigentlich, finde ich 10% halt echt viel.
Das hat mich auch
schockiert. Wer sagt, dass es ein Goodwill-Projekt ist?
Ich wollte halt auch reich werden.
Die müssen auch die Server und die Infrastruktur und die Programmierer und alles bezahlen.
Ja, das ist jetzt falsch gesagt mit dem Goodwill. Dadurch, dass es so ein Community-Gedankensystem ist.
Ah, du meinst so wie bei Facebook?
Irgendwie so ein fair.
Die wollen auch nicht mehr.
So ein fair. Ich gebe so ein bisschen Geld an die Leute, von denen ich tolle Sachen lese.
Ja, ich finde auch, wenn schon, da könnte man das irgendwie in eine Stiftung oder sowas, so wie Wikipedia, könnte man doch auch einfach so ein Micropayment-Gedings machen. Dass die halt nicht gewinnorientiert sind und die Kosten decken und das war's dann. Ich würde sagen, Flutter deckt die Kosten bei weitem, weil die haben echt, was haben die denn? Die haben eine MySQL-Datenbank oder so. Da brauchst du eine EC2-Large oder so, dann zahlst du deine, keine Ahnung, $400 im Monat und dann hat sich's. Also die machen echt nicht viel. Die machen eine Datenbank, wo sie Links drin haben und eine Datenbank mit Usern und eine Datenbank mit Gelden, das war's.
Machen wir einfach so einen Teil auf, for free, für alle.
Ja, es ist ja auch nicht das einzige Projekt, was es in diese Richtung gibt. Da gibt es auch noch so ein paar andere. Und klar, eine Menge kann man natürlich auch einfach schon mit PayPal abrechnen, indem man einfach auf diesen Spenden-Button oder sowas klickt. Also, ja, aber trotzdem ist es gerade irgendwie der Hype.
Ja, ich finde das Modell finde ich auch schön, dass du da dann
so viel
klicken kannst, wie du willst und du zahlst nicht mehr, also du zahlst einen festen Betrag. Wenn das halt überall so gehen würde, so Richtung Kultur-Flatrate, wäre eine super Sache, aber
ja.
Ich sehe halt die Gefahr, dass ich da 2 Euro pro Monat einzahle, was ja auch irgendwie zwanghaft ist.
So. Ja, ja, also auch ich, der eigentlich ja nur eher Geld empfangen will, musste erstmal das Geld aufladen.
Wie es uns allen ja geht.
Ja.
Du musst, glaub, weiterhin
jeder aufladen. Jeder will mal empfangen, dann
funktioniert ja, ja. Das auch nicht so gut. Ja, aber so ist es halt nur eine Umverteilung von Leuten, die was haben wollen. Also das ist halt auch blöd irgendwie. Ja. Also ich nehme jetzt erstmal Geld, was mir gespendet wurde und packe das in Flutter rein, um dann anderen Leuten wieder was zu verteilen, genau. Kriege dann aber Geld, aber wenn ich weniger Geld kriege, als ich einzahle, dann bringt mir das System nichts.
Das krass so, ist eben und wer gewinnt dabei?
Flutter.
Jeder User 2 Euro
wie beim Roulette. Am Ende gewinnt die Bank.
Das ja. Ist echt so. Also deswegen, also, das System irgendwie so ein bisschen komisch, finde ich. Also cool und komisch zugleich.
Ja.
Weil das machen da Leute mit, die sagen, ich lese Sachen und dann zahle ich das für, wenn du nicht selber auch irgendwie so ein engagierter Typ bist?
Das ist halt die spannende Frage. Das ist halt echt die spannende Frage. Aber selbst die Taz hat heute angekündigt, sie machen das jetzt bei allen ihren Artikeln rein.
Yay.
Also ja, werden demnächst alle großen Verlage vielleicht auch drauf anspringen und auf ihre Webseiten Flutter einbauen.
Der Vorteil für dich wäre natürlich, dass die Chance dadurch steigt, dass die ganzen Taz-Redakteure und so vielleicht auch Flutter haben und die dann mehr Geld in das System reinbringen und dadurch du bei Radiotux auch mehr
rauskriegst. Kriegen die dann Budget für? Hat die Firma Lust, Geld nicht rauszugeben für Gratis-Sachen?
Wahrscheinlich.
Ja, es geht wahrscheinlich auch nicht direkt an die Redakteure, sondern also, an den Verlag.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich sehe
naja, das einzige
richtige Geschäftsmodell so dahinter ist halt das von Flutter. Ja? Mhm. Also ich würde auf jeden Fall Flutter kaufen, weil es cool ist. Als Firma jetzt so, als Investor mäßig.
Das ist schon vorbei.
Aber so als Medienunternehmen, also irgendwie so, die Hoffnung wär schön, wenn das so funktioniert, aber ich glaube nicht dran. Mhm. Ohne so Nutzen-Business, also es gibt einfach klassische Geschäftsmodelle irgendwo, also auch wenn man ganz verrückte Wege gehen kann, diese klassischen Geschäftsmodelle umzusetzen, aber so ganz auf freiwilligen Basis weiß ich nicht genau. Also zumindest nicht für die große Masse. Es gibt also schon so eine Gemeinschaft,
die eine gute Idee.
Spenden und so, das funktioniert ja auch ganz gut.
Ich
ja.
Habe so ein bisschen meine Zweifel. Also es gibt aber zum Beispiel ja auf den Webseiten, die ich betreibe, da gibt es ja echt viele Open-Source-Projekte, irgendwie, keine Ahnung, 50.000, die da schon Applikationen hochgeladen haben. Und da gibt es auch einen Spenden-Button. Da kannst du direkt an PayPal, direkt auf das Konto der Entwickler spenden. Im Übrigen ohne Provision. Also da geht nichts irgendwo ab, irgendwo hin, sondern es geht direkt das Geld direkt zu den Entwicklern.
Wie rechnet ihr das dann ab?
Gar nicht.
Aber PayPal nimmt ja auch.
Also PayPal.
Ja, natürlich, ja klar. Okay. Aber also ich gut. Zum Beispiel jetzt nicht.
Ja,
gut. Oder sonst irgendjemand. Da verdient keiner was dran. Das geht direkt zu den Entwicklern.
Außer PayPal.
Außer PayPal. Natürlich, ja, die Bank natürlich.
Die Bank gewinnt.
Und also nachdem, ich track das ja nicht, aber nachdem, was ich so gehört habe, liegt ja, da irgendwie, die Spende ist halt irgendwie so bei 0 Euro, was ja. Da halt so rüberkommt.
Ja. Also war bei uns ja auch lange so jetzt, erst seitdem ich gesagt habe, wir machen jetzt dieses dedizierte genau. Projekt, und wir brauchen so und so viel Geld, das muss reinkommen.
Ich glaube auch, nur dass so das funktionieren Spenden gut, wenn es ein konkretes Ziel gibt, ein konkretes Projekt.
Zählen übrigens noch 200 Euro, also wenn ihr euch noch
spendet beteiligen mal wollt. Generell für Radio Tux irgendwie so, das funktioniert mäßig, würde ich sagen.
Muss halt sagen, wie bei WikiLeaks, so, wir sind jetzt übrigens offline, bis das Geld da ist.
Ja, aber würde jemand dafür eine normale Seite, die jetzt irgendwie 100 Leute oder 2000 Leute interessiert,
die richtige Vorgehensweise ist es schon so, denke ich, wie es der Ingo jetzt auch gemacht hat, zu sagen, es gibt hier diese Technik, Voraussetzungspool, Projekt, wie auch immer, und dafür brauchen wir so und so viel, und da helft uns doch alle, da helfen wir alle zusammen mit. So. Und das hat ja irgendwie auch gut geklappt bis jetzt, und das wird auch noch irgendwie funktionieren.
Also vielen Dank nochmal an alle, die schon gespendet haben. Also echt, ich bin total überwältigt, dass so viel Geld schon reinkam. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass das so wird. Ich fände Flutter eigentlich schön, super geil. Ich hätte auch nichts gegen die 10%, glaube ich, wenn die nicht auf PayPal noch setzen würden.
Das
Also, wenn die das alles, wenn sie den Rest komplett alleine machen würden, hätte ich wahrscheinlich auch nicht mal so das Problem, hier, ihr kriegt 10% davon, ihr müsst es ja auch alles betreiben und pipapo. Aber so ist es halt, ja, dann kann ich auch gleich direkt irgendwie Spenden nehmen über PayPal.
Ja, das Konzept ist halt ein ganz anderes. Also ich glaube, bei so einem jetzt dediziert für ein gewisses Projekt zu spenden, wenn da nichts irgendwie Konkretes vorliegt, da ist die Hürde schon relativ hoch, dass man jetzt dann sagt, okay, jetzt spende ich mal was. Ich meine, man sieht es dann immer so, die Wikipedia, die macht mittlerweile immer so einmal im Jahr so eine Spendenaktion, dass sie sagen, jetzt bitte spenden. Oder wir machen jetzt hier, wir sagen, wir brauchen Audio-Equipment, da haben wir was Konkretes, da spenden die Leute dann dafür. Aber so einfach mal so, wie der Jens schon gesagt hat, machen das eigentlich relativ wenige. Aber ich glaube, die Hemmschwelle wird da relativ niedrig, wenn man dann sagt, okay, ich muss jetzt bloß einen Button klicken und dann wird halt mein Kontingent, was ich da im Monat habe, irgendwie auf die Leute verteilt, je nachdem, wie viele Buttons ich klicke. Mhm. Und das Geld geht dann so oder so weg und dann hat man halt im Endeffekt auch diese Hemmschwelle nicht mehr.
Also diese Idee von Micropayment haben sie ziemlich gut umgesetzt.
Genau.
Da, dass man mit einem Klick das machen kann. Du musst kein Passwort eingeben, dich nicht anmelden oder nochmal authentifizieren oder irgendwie so.
Genau.
Wie geht es eigentlich technisch, Cookie oder keine Ahnung?
Irgendwas? Nö, es ist über JavaScript
Web auf Ruf
wahrscheinlich. Ja.
Also das ist cool gemacht, aber die Frage ist natürlich, wie viele Leute geben dann wirklich 10 Euro einfach monatlich da ein, melden sich da das an.
Müssen wir mal sehen.
Ja,
also ich weiß auch noch nicht zum Beispiel, ob ich da Bock drauf habe. Ja.
Ja, ich habe mich jetzt auch mal angemeldet, aber ich denke, ich werde mich ja wieder abmelden, weil Chaos Radio Express finde ich gut, Radio Tux, ja warum nicht? Und dann ist aber auch schon, gibt es 1 Euro von mir diesen Monat?
Yeah!
Ja, ich meine, in Deutschland oder gerade in der Podcaster-Szene ist das halt wahrscheinlich relativ bekannt geworden, weil jetzt Tim angefangen hat, auf den ganzen Chaos-Radio- und Mobile-Mac-Seiten Flatter-Buttons zu schalten.
Ja, und auch auf anderen bekannten Blogs, Spreeblick und alle anderen großen.
Aber sind die hängen ja alle irgendwie zusammen.
Naja, das ist schon so eine ganze Gemeinschaft. Ja. Aber da wird auch ein bisschen was passieren. Die Frage ist halt, ob das große Ding ist, Im Prinzip müssen sich ja Geschäftsmodelle daraus entwickeln und so eine Taz kann nicht über so einen Flatter-Button überleben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber ein kleiner Block vielleicht. Also zumindest, dass man sagt, okay, man kann sich irgendwie die Betreibung des Servers finanzieren oder so.
Vielleicht.
Ja.
Da bin ich jetzt auch wirklich ganz offen und warte einfach mal ab,
wie sich
das entwickelt. Aber ich glaube, dass das ein richtiges Micropayment auch noch auf jeden Fall kommen wird.
Du meinst dann so, ich klicke jetzt einen Button und dann werden irgendwie 5 Cent überwiesen.
Dann sowas kannst du das lesen, weil dann bist du aber auch gezwungen.
Ach so, ja. So.
Also wirklich, oder angucken oder irgendwie so. Und wenn das von der Technologie her genauso einfach geht, das setzt sich wahnsinnig schnell durch, glaube ich.
Ja, ich glaube halt, das, was du jetzt gerade ansprichst, ist halt technisch um Längen schwerer umsetzbar, als jetzt total. Das, was Flatter macht. Weil
deswegen, die haben eigentlich eine clevere Idee.
Genau,
ja, du hast
Flatter umgeht halt dieses Problem, dass du jetzt irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, du hast einen Virus auf dem Rechner, der klickt jetzt wild auf die Buttons. Bei diesem Micropayment-System hättest du da halt im Endeffekt, wenn der jetzt mal ein paar Millionen mal klickt, hättest du da halt die Centbeträge, die würden sich halt auch aufsummieren. Und bei Flatter hast du halt im Endeffekt deinen monatlichen Betrag, den du abgibst und mehr Ausgaben hast du dann halt. Ne?
Du kannst natürlich schon so ein bisschen Click and Buy, die wollen das ja immer so verkaufen, aber es ist eigentlich nicht so. Ja. Die sagen ja Click and Buy, aber es funktioniert ja nicht so, wie sie sagen. Muss ja doch irgendwo ein Passwort eingeben oder so. Aber du kannst ja sagen, 10 Euro Limit, dann wäre es zumindest nicht so schlimm.
Wäre natürlich auch eine Option, dir 10
Euro verballert hat. Ist dann genauso schlimm, wie wenn dein Virus die 10 Flutter-Euro verballert hätte.
Genau.
Irgendwohin.
Genau.
Das Problem ist, glaube ich, da, dass diese Bezahltransaktionsschritte einfach anders durchgeführt werden müssen und anders gesichert und
Zeug. Wenn man sich dann
weil du dann in dem Bankgewerbe irgendwie bist plötzlich und dann hast 1000 Milliarden.
Ich meine, ich glaube, das ist halt auch der Grund, weshalb so eine Firma wie PayPal so so erfolgreich ist, weil die einfach, ich meine, das ist auch, sich da anzumelden und das zu benutzen, das macht auch nicht wirklich Spaß, aber im Vergleich zu dem, was uns so Banken momentan bieten, ist halt doch schon irgendwie ein Luxus. Deshalb nehmen sich die sich auch so viele Gebühren daraus.
Ja, im Prinzip ist es relativ einfach, du musst nur einen Benutzernamen und Passwort, und dann bist du eigentlich hab's abgebucht. So. Da hast du noch 2-3 Klicks, irgendwie ja.
Genau.
Ja, jetzt.
Genau.
aber irgendwie so richtig wahnsinnig cool ist noch nicht. Und wenn du durchs Web surfst und sagst, oh, hier 1 Euro hinschmeißen und da und hier bezahlen, dann sehe ich was und da meinetwegen freiwillig, das wäre halt schon die richtige Variante dann irgendwie davon, würde ich sagen.
Ja, schon.
Ja gut, das also zu Flutter. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Wenn da mehr Geld reinkommt, als wir ausgeben, bleiben wir dabei. Wenn nicht, dann schmeißen wir es wieder weg. Also,
wie viel musst du ausgeben? 2 Euro.
2 Euro mindestens. Ich habe jetzt aber mehr aufgeladen, weil ich auch mal so natürlich rumprobieren wollte, mal auf mehrere Webseiten gegangen bin und Zeug, was ich gut fand, halt angeklickt habe. Aber wenn jetzt halt zu wenig reinkommt dann und es ein Verlustgeschäft quasi ist, ich meine, klar, ich gebe auch gern mal irgendwie Geld rum, aber es bringt halt, da ist auch die Frage, wie sie es dann machen, also wie ist das Auszahlen? Ist das Auszahlen dann einfach auf mein Flutter-Konto und ich kann es dann wieder per PayPal zurück auf ein PayPal-Konto überweisen oder und dann verdient PayPal wieder Geld oder ist es so, die schmeißen es in einen Topf, dann habe ich nächsten Monat halt statt 10 Euro 15 Euro und dann kann ich 15 Euro ausgeben. Ja, aber da habe ich halt auch nichts von gekonnt. Also, dann gebe ich nächsten Monat das, was ich eingekriegt habe, wieder raus.
Berichte nächstes Mal.
Ja, genau. Okay, das sehen wir dann auf jeden Fall,
wie das... Wenn wir genug Geld zusammen oder genug Klicks zusammen haben, dann schauen wir mal.
Gut, dann kommen jetzt noch die Veranstaltungen. Die Sick End ist dieses Wochenende 22. bis 24.05. in Köln. Und da sind ein paar tolle Veranstaltungen. Vor allem Dan Kaminski kommt am ersten Tag und redet über The Fine Art of Hari-Kari, Browser Attacks, XSS, den Rest weiß ich schon gar nicht, was das heißt. CSRF?
Das ist Cross-Site Resource Forgery.
Ah ja. Gut, ich ihr seht.
Synchronsprecher.
Ja, genau. Und Inject wahrscheinlich SQL und sowas in der Art. Dann Honeypot-Blog, Malware, Botnetze, wissenschaftliche Forschung ist auch noch am zweiten Tag, Interception Analysis of Traffic based on NDIS, das gibt's noch? Oh Gott. Tja, und ja, noch mehrere andere Sachen, vor allem aus der netzpolitischen Themenspektrum. Das ist ja so die CCC-Veranstaltung, die sich um Netzpolitik und Politik und Social-Zeugs kümmert. Ja, im Gegensatz zum Schnickschnack. Das ist kein Schnickschnack. Das ist
auch wichtig.
Du hast gerade, nein, überhaupt nicht. Aber du hast gerade so nach Worten gesucht und ich wollte eigentlich so Netzpolitik, Social mit dem Wort Schnickschnack zusammenfassen.
Zeugs.
Stuff.
Gedöns.
Sollen wir noch kurz die URL durchsagen?
Ja, sag die URL durch.
sickint.ccc.de, das kann man sich sogar merken.
Das wunderbar. Kann man sich sogar merken. Es gibt auch eine Party, wer hingehen will und Party machen will. Ich glaube, am ersten Tag oder so gibt es abends eine Party. Und ja, viele bekannte Gesichter werden da sein und quatschen, Social, Networken, bla, fu. Ihr wisst schon. Soll auf jeden Fall toll sein. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hingehe oder nicht. Vielleicht komme ich aber auch zum Check am Wochenende.
Genau, da ist jetzt Tag der offenen Tür. Wunderbar.
Am Sonntag?
Am Sonntag, am 23.05.
Was gibt's denn da? Offene Türen und?
Offene Türen.
Genau, man kann sich vor allem die eine offene Tür angucken, die sich
Vortragsprogramm
mit SSH öffnet.
Genau, wir haben eine Tür, die sich mit SSH öffnet.
und die ist dann immer offen an dem Tag?
Die ist an dem Tag offen, ja.
Offen. Aber nee, vielleicht macht es auch mal jemand zu also und zeigt, wie sie öffnet.
Ja, es gibt Grillen, es gibt irgendwie Workshops, es gibt Vortragsprogramm und gegen Abend werde ich dann auch noch irgendwie mit PowerPoint-Karaoke was Lustiges anstatt bringen. Also und wer hier aus der Gegend kommt oder wer Lust hat anzureisen, neue Gesichter sind da immer gern gesehen.
Und es gibt wahrscheinlich viele spannende Sachen mit Mate.
Genau.
Mate Kuchen, Mate,
diese Mate,
ja. Mate Mixgetränke,
ja, du
Mate,
es hätte jetzt
Pfannkuchen.
Es wäre jetzt eigentlich fast passiert, dass wir am Wochenende keine Mate mehr gehabt hätten. Weil unsere
und dann was passiert dann?
Ja, dann haben wir keine Mate mehr.
Schlaft den Tag der offenen Tür.
Nee, weil die liegen alles so rum wie du. So.
Genau, die liegen dann rum.
Die liegen dann so rum.
Ja. Nee, die Europalette, die wir hatten, die war jetzt leer und jetzt hat sich kurzfristig noch irgendwas ergeben, dass da Leute noch Zeug organisiert haben.
Ey,
Zeug.
Wir haben noch keine Zeit.
Wir haben noch keine Zeit. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser 103. Ausgabe von Radetux et Horaz. Und wir machen jetzt einfach den Aftershow-Abbau-Talk.
Den Abbau-Talk.
Aber ihr könnt noch alle Tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss.
Und Tschüss.
Und Tschüss und kommt zum Linux-Talk.
Ja, aber der ist noch so weit weg. Bis dahin weisen wir noch 10.000 Mal drüber hinaus.
Gut, trotzdem. Kommt zum Linux-Tag.
Kommt zum Linux-Tag. Der braucht euch. Genau. Dringend. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.
Und tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010. Unter Creative Commons bei Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.